Mixerplausch mit Dan und Jeff.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pixelplausch und auch, alles Gute im neuen Jahr. Wir sind mittlerweile 2021. Angedacht war es ja eigentlich auch, dass wir ein bisschen früher die neue Folge aufnehmen würden, aber Feiertage plus Corona-Regelungen im Sinne von, noch reduzierter alles machen, noch weniger Leute zu einem einladen und Sperrstunde hier in Luxemburg war alles ein bisschen schwieriger. Jetzt sind die Regeln, warum auch immer, wieder ein bisschen gelockert worden. Jetzt können wir es wieder tun, wieder die Aufnahme gemeinsam hier machen. Und entsprechend gibt es eine neue Folge. Dan, wie bist du ins Jahr gekommen? Alles gut gelaufen? Auch wenn es ruhiger war?
Besser als letztes Jahr. Ich kann mich zumindest an das ganze Dings dieses Jahr erinnern. Also von daher kann ich mich nicht beschweren.
Okay, das klingt nach einer Geschichte für ein anderes Mal.
Ja, das war großartig. Wir hatten Pornostar rumgetrunken. Ronde Jeremy.
Ich weiß nicht. Ja,
genau.
Ich kenne den.
Das ist großartig, guter Rum, aber ganz schlecht, wenn man davon zu zweit quasi eine ganze Flasche leer macht innerhalb von 3 Stunden. Und das hatte dann auch dementsprechende Auswirkungen.
Hatte den, glaube ich, auch mal probiert, aber der ist mir jetzt nicht so positive Erinnerung geblieben. Vielleicht
hat ja, der bleibt ziemlich hart im Rachen stecken.
Ja, kann gut sein, Deep Throat, ja. Schöner Witz. Nein, aber ich habe für Weihnachten von meinem Bruder einen Wein bekommen. Es ist nicht Diplomatico, sondern halt irgendwie mit Diktator
gedöhnt. Diktador.
Diktador, ja. 12-jähriger Diktador. Hm? Ist ja. Gut.
Willkommen zum Rumplausch.
Genau,
dem besten Whisky, Rum und Gin-Podcast der nördlichen Hemisphäre.
Nein. Den Whisky-Part übernimmst du exklusiv, weil ich kriege das Zeug nicht so ganz runter, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mehr der Gin-Mensch, allgemein Gin.
Ja, siehst du, dann haben wir perfekte Rollenverteilung. Nein.
Aber eigentlich geht es ja um andere Dinge, um Videospiele. Wir werden diese Folge, wie letztes Mal angekündigt, über Cyberpunk 2077 sprechen und über die ganzen Folgen des Releases, was da noch gekommen ist und noch kommen wird. Also es ist ja alles andere als glatt gelaufen, der Release. Werden aber auch den zweiten Teil unserer Filmbesprechung bzw. Spieleverfilmungbesprechung haben mit einem Gastbeitrag von Erik, unserem treuen Hörer.
Unserem treuesten Zuhörer, ja.
Unsere einzige.
Nein.
Meine Mutter.
Hoffentlich nicht, ja, keine Ahnung.
Meine Mutter gehört auch zu.
Ja, toll. Ich habe versucht, meine dazu zu überreden, da mal reinzuhören, und sie hat gesagt, das wäre totaler Quatsch und sie würde das nie machen.
Also meine Freundin hat jetzt 2 Folgen gehört, die spricht fast kein Deutsch, fand es aber zum sehr beruhigend, uns das zuzuhören.
Perfekt, um einzuschlafen.
Genau, ja. Das war also
das ist auch ein tolles Kompliment.
Background-Gelaber, versteht nichts, aber ja, Hauptsache Stimmen. Aber wir werden auch noch ein bisschen über die einen oder anderen News sprechen und uns über die aktuelle Hardware-Situation auslassen. Ja, mal schauen, wie das Ganze sich entwickeln wird. Aber wie gesagt, erstmal Cyberpunk 2077, Gottes Willen.
Wait the fuck up, Samurai. We have a city to burn.
Ja, heiß erwartet war das Spiel ja.
Hast du es spielen können? Jetzt mal ganz unverblümt gefragt, hast du es überhaupt spielen können?
Hab's ja auf dem PC gehabt und entsprechend, ich glaube, die wenigsten Leute hatten ganz krasse Probleme auf dem PC. Es gab Leute, die hatten zumindest jetzt, als der erste Patch noch nicht rauskam, der erste große Patch, schon Probleme. Aber bei mir lief es eigentlich von Minute 1 an super. War auch von Anfang an eigentlich von dem Spiel geflasht, was zumindest die Inszenierung, das Visuelle und alles anbelangt. Auch wenn mein PC jetzt nicht unbedingt der superstärkste ist. Also bin ja gerade dabei, einen neuen zusammenzustellen. Aber danke an alle Zulieferprobleme, Reseller, die Preise und Verfügbarkeit in den hochtreiben, verschlechtern. Aber eigentlich lief es bei mir ganz gut. Bei dir?
Ja, ich hatte auch relativ wenig Probleme. Ich hatte so ein paar kleinere Bugs, keine Ahnung. Also man muss sagen, bugfrei war es nicht. Ja? Es gab die ein oder anderen Probleme, NPCs, die sich nicht genau an dem Ort dann aufgehalten haben, an dem sie eigentlich stehen sollten, oder Quests, die nicht unbedingt hundertprozentig gefeuert sind, und dann musstest du nochmal neu starten. Aber alles in allem verhältnismäßig gut. Ansonsten jetzt keine dieser dramatischen Probleme, die du teilweise dann sonst gehört hast, ne, dass Fahrzeuge durch die Luft fliegen, Dinge explodieren, einfach so grundlos Menschen sterben oder sonstige Sachen und eben auch nicht diese ganzen visuellen Bugs, ne, im Sinne von, also diese dramatischen Nachladeruckler und Texturprobleme und niedrige Auflösungen, alles das, da kam man am PC noch verhältnismäßig gut drum rum. Was natürlich nicht die Last-Gen-Konsolen-Generation-Version entschuldigen soll. Sie sind ganz klar unter aller Sau. Ja. Hast du die, ich weiß, du hast eine PS4-Version gekauft. Hast du die mal ausprobiert?
Wollte es tun, aber bin nicht dazu gekommen. Habe aber einen sehr guten Freund, der ist, wie soll ich sagen, er mag Videospiele, kommt aber sehr, sehr selten dazu und hatte jetzt...
Hatte sich halt richtig gefreut und jetzt mag er keine Spiele mehr.
Nee, eher das Gegenteil sogar. Der dachte sich jetzt so, ach, da wird drüber gesprochen, ich hol's mir mal für die Xbox One S. Also fast der schlimmste Fall, den man haben kann eigentlich, weil es ja noch unterpowerter als die normale Xbox oder die normale, also wie, ähnlich so wie die PS4. Du schaust gerade so...
One S ist ja praktisch dasselbe wie eine normale Xbox One, aber eben kleiner.
Ich meine nicht die Series.
Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. One S war ja quasi nur die Slim-Variante
von dem Ding. Ja, aber die ist anscheinend auch etwas unterpowerter als die normale Xbox. Habe ich auch habe ich mal so gehört. Anscheinend läuft es noch jedenfalls auf der Xbox, auf der
alten Generation. Okay, ja, also praktisch normale Xbox One, kein wie hieß die, One X.
So. Genau, also es wäre jetzt eine One, beziehungsweise, ja. Und,
Xbox, Microsoft mit diesem Namensschema, ja. Also ja. Das Graf-Zahl, das Namensschema bei Sony macht, ist okay, aber meine Güte, ja, der total entlaufene Wahnsinnige, der das Namensschema bei Microsoft macht, ja.
Oder halt ganz neue Namenskreationen wie bei Nintendo.
Ja, das ist ein sehr guter Freund von. Ja, da weißt du wenigstens, wo du dran bist. Gut, darum geht's ja jetzt nicht. Also er hat es auf der Xbox One gespielt.
Genau.
Auch eine Katastrophe, nehme ich an.
Ja, ja, aber. Ihm ist es nicht als großartig, wie soll ich sagen, es ist mir aufgefallen, er war auch ein bisschen genervt davon, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, gut, es durchzuspielen.
Und ja gut, wenn das letzte ist, was du gespielt hast, irgendwie so GTA 3 war, ne, dann
geht in die Richtung,
ja. Genau, ne, ja, dann könnte das ja schon hinkommen, dann kannst du das trotzdem genießen, ne, solange du nicht irgendwie in solche spielverzerrenden Bugs dann reinläufst, wie das plötzlich Fahrzeuge durch die Luft fliegen oder sonst irgendwie Sachen total schief gehen, dann ist ja alles in Ordnung.
Die Bugs, die bei mir beim Spielen halt am meisten die mir immer wieder aufgefallen sind, sind halt Autofahrer, die ja, wie soll ich sagen, nicht die richtige Spur halten und plötzlich mal so durch Mauern oder Pfeiler fahren,
ernsthaft?
Sich aufregen und dann wieder zurückscheren und dann wieder weiterfahren.
Okay.
Das heißt, jetzt irgendwie die Wegfindung ist da aus dem Ruder gelaufen.
Okay. Hatte ich nie.
Okay. Und was ich auch gesehen hatte, 2-3 Mal, glaube ich zumindest, dass das nicht geplant war, aus dem Spiel ist sehr düster in der Hinsicht, dass plötzlich einfach mal NPCs aus dem Himmel fallen.
Okay, ne, da hatte ich auch nie. Also von daher, ne, vielleicht hatte ich auch einfach nur Schwein, aber hatte ich tatsächlich nie. Das, wie gesagt, Schlimmste, was bei mir passiert ist, ist, dass mit Wegbegleiter, den du da am Anfang hast, sich am Anfang auf Teufel komm raus nicht auf diese Couch setzen wollte, während du zu deinem Fixer Ripper Doc gehen musst. Ja?
Okay.
Mehr war es nicht. Ich musste dann quasi nach meinem Gespräch mit dem Ripper Doc das Safe Game neu laden und quasi nochmal sprechen und das war's dann. Also
das hatte ich nie.
Absolut, ja, siehst du? Also es scheint aber ein gängiger Bug zu sein, weil es gibt, wenn du halt am PC jetzt bist, hast du ja die Möglichkeit, haufenweise Mods zu installieren. Dann gibt es halt auch welche, die dir die Möglichkeit dann geben, vollen Zugriff auf diese Entwicklerkonsole zu haben, wo du dann, wo du eben Commands eingeben kannst, unter anderem um NPCs zu resetten. Und da gibt es quasi einen ganz gezielten Command, um diesen NPC zu resetten, weil das scheinbar öfters vorkommt.
Okay.
Dass der sich halt nicht auf seine scheiß Couch da setzt, ja. Aber ansonsten hatte ich wirklich nie ein Problem. Und bislang auch ganze Main-Storyline durchgespielt, keine Quest ausgelassen, zumindest keine, die mir jetzt bekannt ist.
Also keine Hauptquest oder hast alle Nebenquests auch gemacht?
Alle Nebenquests gemacht, nur eine nicht geschafft, die halt schiefgelaufen ist, weil ich offensichtlich falsche Gesprächoption ausgewählt habe, okay, und sich der Kerl dann eine Kugel gegeben hat. Aber ja, Miniatur-Spoiler.
Ja, nee, ich überlege gerade, gab es bei mir jemanden, der das...
Ja, könnte ja sein, dass du das anders gelöst hast. Ja? Aber mir ist das halt passiert. Ja. So, und ansonsten eigentlich quasi nichts ausgelassen und auch keine jetzt größeren Bugs. Einziger kleinerer Bug, wo ich halt davon ausgehen muss, dass es ein Bug ist, ich habe den aber ganz gerne mitgenommen, ist, in einer größeren Questreihe musst du in so einen großen Firmenkomplex einbrechen und da waren irgendwie alle Wachen freundlich zu mir. Die haben keinen Alarm gegeben, niemand, die hatten halt grüne Icons und nicht diese, ne? Ich konnte auch nicht mit denen interagieren, ich konnte nicht auf die feuern, ich konnte gar nichts machen. Was mir sehr entgegenkam, weil ich bin dann halt einfach rangehüpft mit meinen bionischen Beinen, habe das Missionsziel geschnappt und bin dann wieder rausgehüpft und dann war es das. Oh ja. Wäre vermutlich sehr während ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, boah, das wäre richtig schwer, wenn ich jetzt hier gegen diesen Mac kämpfen müsste, der ja patrouilliert, aber der ist freundlich, ist ja toll.
Ja, so was Quests angeht, ich glaube, ich hatte bisher keine Bugs in Quests, also zumindest vielleicht mal irgendjemanden, der so ein bisschen so Wegfindung oder Clipping-Probleme hatte. Aber
ja, nicht mal das. Also wirklich verhältnismäßig harmlos. Danach dann halt diese üblichen Probleme, die du dann hast in so einem freie, offene Welt-Ding, wo nicht alles perfekt durchgeskriptet ist, ist, dass NPCs oder Gegner manchmal anders reagieren, als du es gewöhnt bist. Ne? Also im Sinne, dass du einen Hack machst, damit sich ihre Augen-Software resettet und sie nichts mehr sehen können und dann sehen die dich trotzdem. Hm. Oder du machst sowas, damit sie dir den Rücken zudrehen, damit du sie schnappen kannst und in die Tonne reinschmeißen kannst. Und anstatt, dass sie wie gewöhnt halt stillstehen dabei, marschieren die rum und gehen halt wie gewohnt ihre Route. Sowas hatte ich mal, aber jetzt wirklich nichts ultra dramatisches.
Bevor wir noch, also ich habe jetzt noch ein paar Punkte aufgeschrieben, was jetzt also ein bisschen fazitmäßig Pro und Contra zu dem Spiel, aber wie war deine Spielweise? Weil bei mir, ich bin noch immer nicht mit dem Spiel, ja, durch. Ja, also
genau, ne, weg von dem ganzen Meckern übers Spiel, genau, wie hat es dir gefallen?
Ich will noch kurz erklären,
genau, halt,
mein Spielstil ist und dann auch kurz
das Fazit. Welche Genese hast du genommen? Welcher Ursprungstyp bist du? Street. Du bist ein Street-Kid, ja, sehr schön, ich auch.
Ich komme von der Straße, ich bin halt...
sehr schön, ja. Männlicher wie, ja, vermutlich, gut, weil das macht ja auch einen Unterschied. Und dann, was war so die Spielweise, die... Nein, nicht der Genital-Slider, sondern die andere Frage. Worauf hast du dich spezialisiert?
Also, da ich noch bei weitem nicht durch bin und entsprechend immer noch ein bisschen am Rumbalancieren bin, mein Hauptfokus ist auf dem Hacken, weil das einfach ein Feature ist von dem Spiel, was man in der Form in anderen Spielen seltener findet. Das heißt, das wollte ich halt einfach ausnutzen, ja, und ein bisschen mehr sneaky an die Sache rangehen. Und von den Waffen her am liebsten eine Sniper benutzen, das heißt, Sachen hacken, soweit es geht, bis ich teilweise entdeckt werde. Wobei es auch manchmal seltsam ist, dass die Gegner irgendwie einen sehr schnell manchmal so genau wissen, da ist man. Man läuft rum, man umläuft die eigentlich, aber die wissen trotzdem, du bist da. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie zu erklären ist mit deren eigenen Hacking-Tools und dass die mich halt entdecken oder sonst irgendwas, aber manchmal fühlt sich das so ein bisschen das Verhalten der KI seltsam an. Aber
hast du den Demon Ping schon freigeschaltet?
Demon? Nee.
Also die Software Ping.
Also ich habe die halt in meinem Deck mit drin, da steht halt Pinge, ja.
Das erklärt das In-Universe, warum sie dich so toll finden können, weil das ja Standorte von Personen freigibt.
Ja, das heißt, sie müssen mich ja gehackt haben und okay.
Geh halt einfach davon aus. Das ist halt einfach eine billige Erklärung dafür, dass die KI so simpel ist und dich halt einfach durch Mauern sehen kann, Jeff.
Okay. Nee, aber das heißt, ich versuche das irgendwie ein bisschen zu machen, habe aber gleichzeitig auch die Mantis Blades, weil ich gerne manchmal in den Nahkampf reingehe, obwohl ich das sehr selten tue. Das ist meistens mehr so ein Finisher, wenn ich weiß, okay, da ist nur noch einer.
Mantis Blades sind diese Klingenarme.
Genau. Ja? Ja. Weil im Endeffekt, ich müsste eigentlich viel mehr auf Körper gehen und viel mehr auf Reflexe gehen, damit halt diese Schwerter auch Sinn machen. Obwohl ich immer noch glaube, dass das relativ schwierig ist, mit denen halt gut durchs Spiel zu kommen, weil man dann doch relativ viel Damage einstecken muss. Aber mir gefällt halt diese eher sneakige, hackige Art und Weise, was auch ein bisschen mein Spiel, also mein Progress verlangsamt, weil das dauert länger als einfach nur reingehen und schießen und ballern. Mhm. Da ist man meistens schneller mit durch. Aber oft läuft es aufs Schießen und Ballern hinaus, weil man dann entdeckt wird und dann einfach geht dieses
Software-Cyber-Psychose.
Ich habe Contagious, also dass man so.
Contagious ist auch toll,
die mag aber ich sehr gerne.
Aber Cyber-Psychosis ist sehr toll. Vor allen Dingen, wenn du das halt dann so weit gelevelt hast, dass es mehrere Leute befallen kann.
Okay.
Weil, die habe ich noch, glaube ich, gar nicht,
oder? Ja, die ist großartig. Dann drehen die halt einfach durch und fangen halt an, auf eigene Leute zu schießen.
Ich habe auch noch eine, die ist, glaube ich, sogar auf Legendär, die habe ich irgendwo gefunden, wo einfach die sich abschalten. Das heißt, die haben einfach einen Overload und.
Short Circuit. Ist das nicht die. Short Circuit ist doch die normale. Ach, es gibt
System, irgendwas, glaube ich, heißt die.
System Overload oder so, ja, kann sein.
Egal, also jedenfalls, du machst einfach die und die sind instant. Knocked out, aber nicht tot, also nur ausgenockt, glaube ich.
Okay.
Und also da kann man halt mit diesen Sachen alleine kann man sehr viel rumspielen, auch mit den ganzen Cyberware. Obwohl ich anfangs auch dachte, so, hey, ich gehe jetzt einfach immer zu meinem guten Kollegen, wie heißt der Doc, der auch einem zu Anfang hilft, der Ripper Doc. Jedenfalls dachte ich mal so, ich gehe einfach zu dem, ne,
ist mein Buddy. Der Xboxer, keine Ahnung, wie er heißt.
Genau. Ja. Habe dann festgestellt, okay, Moment, du kriegst die Cyberware, die Sachen kriegst du nur bei dem, die nur bei dem. Zumindest fühlt es sich so an. Also bin ich jetzt
immer ein bisschen. Ja, das fühlt sich nicht nur so an, das ist wirklich so.
Entsprechend bin ich jetzt ein bisschen so dabei, so, wenn ich rumlaufe, mal da zu schauen, mal hier zu schauen, habe jetzt ein schönes Cyberdeck gefunden, das ist schon das Dickste, was man haben kann, so ein schönes legendäres. Jetzt macht das Hacken noch ein bisschen mehr Spaß, weil es auch einfacher geworden ist. Und ja, es ist jedenfalls, ich hacke sehr gerne. Bei dir war es jetzt wie von der Spielweise?
Ähnlich, aber mehr aufgebaut auf technischem Improvisationstalent und Coolness, um eben diese ganzen Missionen besser abschließen zu können, wo du Leute überreden musst und überzeugen musst davon, dass du ihnen helfen möchtest oder um Feuergefechte zu vermeiden. Das ist natürlich nicht immer ganz aufgegangen. Dementsprechend habe ich mich dann noch in Pistolen spezialisiert nebendran.
Okay. Aber mir, ich wollte anfangs auch ein bisschen mehr noch in den Tech-Bereich gehen, wie ich gemerkt habe, dass es da eigentlich nicht viele gute Skills, Gefühl zumindest gibt, weil das ganze Crafting-System ist jetzt eher so, naja.
Das ganze Crafting-System habe ich erst nach den ersten 30% des Spiels überhaupt gefunden, dass du Dinge zerstören kannst, beziehungsweise neue Sachen bauen kannst und diese auch upgraden kannst. Ja. Ansonsten hätte ich Dinge viel, viel eher auseinandergenommen und nicht so viel verkauft. Insgesamt ist es aber eigentlich ein cooles System, fand ich zumindest. Du kannst da dann doch schon ziemlich viel damit machen. Aber die Perks, die damit zusammenhängen, die sind eher schwach, das stimmt schon. Also da sind halt Sachen dabei wie gecraftete Items machen mehr Schaden oder gecraftete Items haben mehr Rüstung. Ja, wow, wenn du aber trotzdem diese besseren Sachen überall finden kannst, ne?
Genau das.
Macht das dann doch nicht wirklich viel besser. Ne?
Und auch die Upgrades fühlen sich oft underpowered an, beziehungsweise den Einsatz, den man dann an Parts da reintut, an
Teilen. Um ein paar Prozentchen
genau,
draufzulegen.
Da ist es oft besser, du läufst halt rum und du hebst eine Waffe auf, die da irgendwie rumliegt.
Ja.
Und natürlich, man muss ein bisschen schauen.
Die beste Waffe ist sowieso Clippy.
Habe ich
gleich. Hast du noch nicht gefunden? Okay. Nicht Clippy, Zippy, pardon.
Zippy. Also ich habe irgendwie eine Waffe, die heißt Lizzie, das ist eine Pistole. Schön rosa. Die macht ihren Job ganz gut.
Okay.
Also die findet man richtig früh im Spiel und die habe ich geupgradet ein bisschen und habe dir auch eine Mod reingetan, die das Ganze noch ein bisschen damage-mäßig vergrößert, die Leute nicht umbringt.
Aber Zippy hat den Vorteil, der spricht mit dir.
Nein. Ach, ich freue mich drauf. Jetzt habe ich eine gute Überleitung. Apropos, spricht mit dir. Johnny Silverhand.
Ja.
Wie findest du, wie der gelungen ist, der Charakter? Oder
ich war ziemlich zufrieden mit seiner Integration. Vor allen Dingen, wenn du seine Story durchspielst, ist das ganz okay. Zumindest auf die Weise, wie ich dann die ganzen Lösungen dafür gefunden hatte. Beziehungsweise die ganzen Dialogoptionen ausgewählt hatte. Ich kann mir vorstellen, dass Leute trotzdem irgendwo ein bisschen enttäuscht sind, wie er eingebaut ist, beziehungsweise wie das Spiel mit ihm auch umgeht. Einfach weil das, was er schlussendlich ist und was er schlussendlich darstellt, nicht auf den ersten Blick so ersichtlich ist. Und der Konflikt, der dann zustande kommt mit dir als Spielfigur, ist teilweise sehr schwer vermittelbar. Und ich tue mich da dann schwer damit, wenn du sowas als Weil es soll ja eigentlich ein Rollenspiel sein. Du sollst dich ja mit diesem Charakter identifizieren können. Da dann diesen Konflikt mit diesem Rocker da aufzubauen, ist schwierig. Ich fand ihn eigentlich ziemlich gut gelungen. Sollten sich diese Leaks, die irgendwann mal jetzt kamen, dass Johnny Silverhand eigentlich anfangs so ein Mix aus David Hayter, der Typ, der Solid Snake spricht, und irgendwie so einem anderen Punkrocker, das als Charaktergrundlage gewesen sein irgendwann mal. Und dann hätte es sich halt zu dem weiterentwickelt, was er jetzt ist. Wäre das schade, weil das andere hat mich auch sehr stark interessiert.
Okay.
Aber gut, man kann dem halt nicht hinterher trauen, was er mal hätte sein können. Er war anscheinend mal halt ein wesentlich machiavellistischer Planer, der diese Geschicke dieser Stadt da irgendwie so ein bisschen in den Fingern gehalten hat. Und das ist er ja schlussendlich gar nicht, sondern was er ja schlussendlich ist, ist ja so ein totaler Rebell.
Ja.
Und er stiftet dich ja auch einfach nur dazu an, immer extremer zu rebellieren, ne? Ohne jetzt zu viel zu verraten.
Aber ich bin halt speziell mit der Story, mit der Hauptstory noch gar nicht so weit, weil ich immer versuche, erstmal alle Nebenstories abzuklappern, weil ich auch das Gefühl habe, dass die oft, also viele zumindest, auch recht interessant sind. Also das ist auch ein Punkt.
Ja, von bis.
Ja, es gibt auch andere. Also weil
das ist nämlich auch einer meiner größten Kritikpunkte an diesem Spiel, ist, wenn du nur diese ersten 2-3 Stunden nimmst von diesem Spiel und du setzt jemandem das vor und du sagst ihm so, und das machen wir jetzt 80 Stunden lang. Dann sagt er, okay, tipptopp, ich höre auf mit Arbeiten, ich nehme mir jetzt ein ganzes Jahr lang frei und dann spielen wir das. Und zwar so lange, wie es geht. Schließe es mir direkt an die Venen. Das Problem ist ja, dass es nach diesen Stunden nicht mehr so ist. Das Spiel wird ja dann quasi nach diesem verlängerten Tutorial / dieser ersten ultra stark durchgeskripteten Mission,
ja,
zu einem komplett anderen Spiel.
Eigentlich schon.
Und da war ich minimals enttäuscht davon, weil davor ist es 5 Sterne, 100 Punkte, Game of the Century. Ja? Und danach ist es okay, aber es erinnert viel zu stark an ein typisches Ubisoft Open-World-Spiel. Weißt du, was ich meine? Ne? Klappere diese Punkte ab, mache hier, bring mir 5 Bärenpelze.
Aber die Quests sind trotzdem, für meine Begriffe, also ja, es geht mehr in diese Richtung. Ich habe halt den direkten Vergleich mit Witcher 3. Also ich vergleiche das Spiel sehr stark mit Witcher 3. Mhm. Einfach ein Grund, selber Entwickler.
Selber Entwickler, ja.
Es werden auch viele Leute tun, weil viele Leute, die halt das Spiel jetzt spielen, kennen halt Witcher 3. Und vergleichst es damit, und das will ich auch tun, speziell, weil ich das Spiel erst vor kurzem durchgespielt habe.
Ja, dazu muss man sagen, ich habe Witcher nie gespielt. Ne? Ja. Also von daher.
Und kann auch ein bisschen so vergleichen, wie gut das Quest-Design ist. Und bei Witcher, also ich finde, bei beiden Spielen hast du, ich würde sagen, 60% der Quests sind cool bis sehr gut. Und dann hast du einen Teil, der so nach und nach auch kleiner wird, aber der halt immer so schlechter wird. Du hast halt ein paar Missionen, die halt wirklich einfach nur so, ja, geh, mach mal da, dann geh mal das holen oder fahr den dahin. Wobei halt andere Missionen dann wieder so ganz simpel anfangen und eskalieren.
Ja. Also dazu muss man eben sagen, ne? Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, wenn es einfach nur so eine Mission ist im Sinne von, bitte bring mir diese 5 Bärenpelze. Damit habe ich prinzipiell erstmal gar kein Problem. Aber wenn du vergleichst, am Anfang ist es, komm mal zu mir, ich habe einen Auftrag für dich. Und dann fährst du mit dieser Person im Auto und er erklärt dir alles. Und dann sitzt ihr hinten in einem Hinterzimmer in einem Café und er zeigt dir in einem Tridio-Projektor genaue Pläne des Gebäudes. Und dann geht er mit dir, mit diesem Hacker, den er angeheuert hat, nochmal durch, wie der Plan ist. Und aber zuerst müssen wir noch folgendes Material beschaffen. Und du denkst dir, boah, da ist so ein Verbrechen quasi absolut hoch eskaliert und durchgeplant und du kommst dir vor wie in so einem Ocean's 11 Film, ja? wo du dir halt alles genau durchplanst und das ist dann auch wahnsinnig gut inszeniert und dann kommst du da raus und danach sind die Aufträge quasi, ich fahre auf diesen gelben Punkt auf meiner Minimap, dann steige ich aus meinem Auto. Irgendjemand gibt mir einen Anruf, wo er mir in 5 Zeilen erklärt, worum es geht. Und dann kriege ich noch eine Textnachricht mit genau demselben Inhalt. Und der gelbe Punkt verwandelt sich in einen weiteren gelben Punkt in einem Gebäude und ich muss jetzt dahin und das Ding finden. Ne? Das ist halt einfach wesentlich schwächer. Also 90% der Aufträge sind danach so. Ne?
Ja,
es aber gibt immer noch welche, die sind anders. Da musst du dann ein bisschen Laufarbeit machen, du musst irgendwo hin mit Menschen sprechen. Die sind auch richtig gut. Aber die anderen, der Großteil ist halt nicht mehr so, komm, ich nehme dich mit, ich habe einen Auftrag für dich. Ja. Oder komm zu mir, der Auftraggeber, die Fixer, die gibt's ja. Ne? Die sitzen in Gebäuden. Ich weiß, ja. Ne? Ich würde fast meinen, wenn das Spiel dich dazu anregen würde, für diese Aufträge zu diesen Leuten hingehen zu müssen, ne? Dass du praktisch zu dieser Madame Hu da hinfahren musst in diesem Tigerviertel und dann sagst du zu der, sag mal, hast du neue Aufträge für mich? Ne? Und dann gibt sie dir, du kannst aus folgenden 2-3 Missionen auswählen. Ne?
Das wäre insgesamt viel stärker. Insgesamt weniger Missionen, dafür aber jede einzelne Mission mehr ausgeschmückt, mehr Fleisch, mehr
also optimal natürlich, ne? Wenn das ganze Spiel so wäre wie diese ersten 8 Stunden, ne? Wie gesagt, großartig. Ne? Das in kannst Absolut, du natürlich klar. nicht. Ne? Das kannst du natürlich nicht. Aber
ich würde sagen, dass halt das Gros der Missionen, die halt zur Hauptstory gehören, dann doch relativ gut auserzählt sind, zumindest bis zum Punkt, wie ich jetzt bin. Aber klar, du hast halt diese paar Missionen, die auch teilweise, also du hast halt verschiedene Stränge teilweise in der Main Story, so paar Missionen, die dann so parallel laufen. Ja. Ich glaube auch teilweise, wenn du dann eine andere Mission weiterführst, verfällt eine andere, kann glaube ich sein, dass das teilweise so passiert.
Nein.
Okay.
Nein. Das ist auch irgendwie so ein Schwachpunkt, glaube ich, weil eigentlich. Du bist ja, es kann ja unmöglich sein, dass du der Einzige in dieser ganzen Stadt bist, der diese Aufträge ausführt. Ne? Mhm. Thematisch passt das ja gar nicht. Du bist in dieser Stadt mit haufenweise Kleinkriminellen, genauso wie du. Ne? Es wäre ja dann unmöglich, dass da die ganze Stadt nur darauf wartet, dass du noch irgendwo das letzte Auto kaufst, damit du auf die ganze andere Seite der Map fährst, um da noch einen Einbruch zu machen. Ne? Wäre viel besser, wenn die Aufträge einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr verfügbar sind. Ne? Und dann musst du warten, bis sie wieder verfügbar werden.
Oder ähnliches, ja.
Oder ähnlich.
Ne? Nee, weil ich gebe dir schon recht, also ich würde es konsequent finden, aber gleichzeitig schade, weil ich jemand bin, der zumindest gerne die Option hat, alle Aspekte des Spiels erleben zu können.
Ja, also du solltest auf dieser Weise alles erleben können. Aber was ich halt einfach nicht mag, ist diese riesengroße Übersichtskarte mit 800 gelben Punkten. Und du kannst dir aussuchen, was du machen willst. Sondern
die bleiben ewig da,
In meiner Traumvorstellung ist, ich fahre jetzt zu diesem Auftraggeber und der sagt mir, ich habe jetzt 3 Sachen direkt zu machen. Welche davon möchtest du machen? Und dann wählst du eine davon aus, wohl wissend, dass die anderen 2 verfallen, bis du zum nächsten Mal dann wieder zu ihm fährst. Ne? Sowas in der Richtung, damit auch nicht alles total voll ist mit diesen Punkten.
Ja, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich auch sage, das erinnert mich auch stark an diese ganzen Ubisoft-Sachen. Weil du hast halt eine Map, die so zu Anfang noch sehr aufgeräumt ist, weil du bist halt erst zum Anfang nur in Watson oder so heißt der Stadtteil und danach wird es halt wie so oft dann frei, aber dann wirst du auch zugekotzt
mit diesen gelben Ausrufezeichen. Die Hälfte davon sind Autos, die du dir nie im Leben leisten kannst.
Oder nicht willst, weil die teilweise aus sind. Also du denkst dir so, okay, wenn ich jetzt, du hast einen eigenen Reiter, nur mit halt Missionen zum Kauf von Autos und Motorrädern.
Genau.
Und ich muss sagen, ich habe mir mittlerweile auch eines der, also auf dem Gratisweg, weil der halt da irgendwo rumliegt in der Höhle, ein wunderschönes Fahrzeug geholt. Aber ich fahre trotzdem meistens mit Jackies Motorrad rum, weil auch Motorräder besser durch den Verkehr kommen und das ist also cool. Ich bin ganz zufrieden damit.
Ich weiß gar nicht mal, wie ich das Ding kriegen kann. Ich weiß, dass man es kriegen kann, aber ich muss irgendwo irgendwas falsch gemacht haben, damit ich das Ding nicht kriegen kann.
Jackies Motorrad?
Ja.
Ja, kann ich auch sagen, aber das ist
wär scheißegal. Ja. Die gute Nachricht ist, ich habe alle Autos gekauft wegen dem Achievement, das man kriegen kann. Das heißt, ich habe jetzt stundenlang gefarmt, beste Methode ist tatsächlich, irgendwelche Items zu craften und die dann sofort zu verkaufen. Das Problem ist, diese Verkaufsstationen haben ein Maximallimit an Geld. Das findest du dann
auch. Den musst du nachher dann so
abgrasen. Ja, den musst du dann alle abgrasen. Aber ich habe alle Autos gekauft für das Achievement. Gute Nachricht ist, um diese Achievements zu kriegen, alle Quests gemacht zu haben. Die Autokaufen-Quests gehören dann nicht dazu.
Gott sei Dank.
Ja, genau. Das ist schon mal direkt eine totale Entlastung, weil das habe ich nicht auch befürchtet. Aber ist nicht so.
Aber ein Punkt, den ich aufgreifen wollte, weil wie du schon meintest mit dem ganzen, es kann nicht sein, dass du der Einzige bist, der halt Quests, also die Aufträge halt annimmt bzw. machen würde. Man ist ja einer von vielen Mercs in der Theorie. Das ist auch so ein Problem. Ich finde, dass die Welt an sich, die Gestaltung und der Aufbau der Welt und auch in verschiedenen Ecken, der Detailgrad schon sehr gelungen ist. Aber oft wirkt sie dann doch irgendwie wie eine reine Kulisse. Habe ich jetzt ein bisschen bei anderen Leuten mit mal reingehört. Es gab so ein bisschen den Vergleich, wenn man jetzt eine Stadt erwartet hat, wie man sie aus GTA-Spielen kennt, wird man enttäuscht. Man bekommt mehr sowas wie im ersten oder zweiten Mafia-Teil. Das heißt, dass man zwar eine schöne Stadt irgendwo hat, die Atmosphäre hat, aber die dann doch irgendwo an sich, abseits von den Quests, wenig bietet. Ja.
Ja, ja.
Das dümmste Beispiel, und was mich von Anfang an gestört hat, ist sehr dumm, aber ich will einen Friseur. Ich will in dieser Welt, wo es halt sehr viel um diesen Stil geht, auch mal irgendwie sagen können, hey, ich wechsle mal die Frisur. Oder halt auch, was mich auch stört, wo es halt, wieder um diese Stilsache geht, dass man, außer es wurde reingepatcht, angefangen damit, bei Witcher gab es das, glaube ich, wobei das ja auch erst nach Patches jetzt so ist, wie es jetzt ist, dass man auswählen kann, bitte den Helm anzeigen, nicht anzeigen. Ich
wollte das genauso sagen.
Das nervt. Auch, ja. Beziehungsweise, dass man vielleicht so machen kann, dass man, weil viele Klamotten einfach nur scheiße aussehen, aber halt bessere Stats haben und dann wechselt man es wieder und dann sieht man aus wie der letzte Idiot.
Das gute alte World of Warcraft-Problem, ja.
Aber dass man zumindest irgendwie dann vielleicht, würde ich sagen, Kleidung überstülpt, die ja optisch nur ist und dann darunter aber die andere Kleidung mit den
also da gibt's gibt ja diesen einen Slot, wo du diese Ganzkörper-Kondom-Anzüge da tragen kannst,
ja, das sieht so
halt auch scheiße aus.
Ja. So ein Overall oder sowas.
Absolut, toll. Ja, also Friseur fehlt, die Option, bestimmte Kleidungsstücke auszublenden, fehlt ebenso. Was mich am meisten an dieser Illusion gestört hat, dass es eine lebendige, richtige, echte Stadt ist, ist die Tatsache, dass es scheinbar niemanden stört, wenn du irgendwo eine Waffe ziehst.
Ja, aber sobald du auf jemanden zielst, glaube ich, werden die schon ein bisschen nervös.
Ja, dann, ja, aber ey. Klar. Come on, ja, also wenn du das jetzt, keine Ahnung, irgendwo außen in den Boonies da bei den Sixth Street-Gängern machst, meinetwegen, gut, okay, die sind das vielleicht gewohnt, aber nicht im Stadtkernzentrum da bei Corp Main Street, wo die ganzen teuren Karren rumlaufen. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn du Autos klaust.
Ja.
Scheint keinen Menschen zu stören. Du kannst Leute aus dem Auto rauszerren, absolut gar kein Problem, aber wehe, du rempelst jemanden nur an, ja, dann hast du sofort die Polizei in der Backe.
Aber das ist auch so eine Sache, ich glaube, also ich habe es nicht ausprobiert, weil ich jetzt eher selten irgendwas gemacht habe, wo die Polizei jetzt irgendwie einschreiten würde, weil ich mir auch denke, so
ja, größter Fehler, sich dann mit denen anzulegen, wird immer nur schlimmer.
Nicht nur das, sondern auch halt, ich habe letztes Mal bei einer Mission auf Gegner geschossen und scheinbar gab es da einen Querschläger oder sowas und irgendwie ein Zivilist wurde halt dann getötet oder verletzt.
Ja.
Und plötzlich poppen hinter mir Polizisten auf. Ja,
die spawnen einfach so.
Ja. Das, ganz ehrlich, ja, das ist komplette Scheiße.
Ja, klar, natürlich.
Das ist wirklich halt richtig, richtig scheiße.
Die Polizei-KI ist halt auch einfach noch richtig schlecht, wenn du einfach nur schnell fährst. bist du genauso schnell wieder los, wie du den Typen angerempelt hast am Zebrastreifen. Ja?
Das ist etwas, wo halt zum Beispiel Mafia 1 richtig cool war, weil da musste man, wenn ich mich richtig erinnere, also im Original, wenn man zu schnell gefahren ist, ja, ja, war die Polizei hinter dir her.
Es gab eine Option. Ja? Das ist auch im Remake noch immer so. Da musst du dich an Verkehrsregeln halten. Das ist hier ja auch nicht. Das fehlt auch ganz eindeutig, weil das Spiel hat einfach, das ist mein persönliches Fazit, es hat wahnsinnig viel Potenzial und ich glaube, das meiste Potenzial davon wird tatsächlich ausgelotet, wenn noch mehr Mod-Tools kommen und irgendwelche Leute halt so eine riesengroße Mod draus machen, wo so Sachen wie Frisurwechsel oder Helm ausblenden, sowas kommt garantiert irgendwann mal vom Entwickler selbst. Ja? Aber so eine Sache wie Missionen gibt es nur bei diesen Auftraggebern. Oder du musst dich an Verkehrsregeln halten, ansonsten kommt sofort irgendein Drohnenpilot und knallt dich ab. Ja? Solche Dinge könnte ich mir vorstellen, dass es so quasi eine Hardcore-Mod gibt irgendwann mal, wo einfach diese ganze Welt dadurch wahnsinnig aufgewertet wird.
Hast du Mods benutzt bisher? Und wenn es nur grafische waren?
Ja. Ja, ich habe einen Reshade-Mod installiert, der halt einfach ein bisschen die Texturen an verschiedenen Stellen ein bisschen knackiger macht. Und ich habe eben diesen Debug-Editor da drin, einfach nur, damit ich NPCs im Falle, in denen sie ihre Dominanz durch T-Pose imposieren, sie respawnen lasse. Ansonsten habe ich aber nichts gemacht. Ich habe aber gesehen, es gibt jede Menge coole Mods, unter anderem welche, die das Fahrzeughandling verändern. Die wollte ich mir auf jeden Fall installieren, wenn ich jetzt einen zweiten Spielstand starte als Nomade, weil ich einfach davon ausgehe, dass da ein bisschen mehr Auto-Gameplay drin ist, zumindest am Anfang. Was es auch gibt, ist ein Third-Person-Mod.
Habe ich gehört, ja.
Könnte halt auch interessant sein, weil eigentlich ist es ein Spiel, in dem man auch in Kamera dritte Person Perspektive spielen könnte.
Das Argument war ja oft, dass, weil es oft in geschlossenen Räumen halt spielt, das Spiel teilweise auch wirklich halt in engen Räumen. Also es gibt immer wieder so Apartment-Blocks. Und da kann ich mir vorstellen, dass jetzt speziell eine Mod da Probleme mit der Kameraführung haben könnte.
Ja, also wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber es könnte sein.
Da würde ich mir wünschen, dass man einfach nur, wenn die Mod die Option bieten würde, der Wechsel zwischen Ego-Perspektive und
also so wie ich das sehe, kann die das. Du wechselst hin und her mit
auf Knopfdruck. Ja? So ein bisschen wie beim Autofahren.
Ja, genau. Und dann gibt's so andere Quality-of-Life-Mods, wie was total unverständlich ist, wenn du dich in ein Fahrzeug setzt, dann zoomt die Minimap ran, statt raus zu zoomen. Das ist in der, du zeigst mit dem Finger auf mich, ja.
Das war auch eine der ersten Sachen, die mich gestört hat. Ich war da so, wir spielen ja auf
unverständlich. Meiner Meinung nach ist das ein Bug.
Speziell, wir spielen ja auf 16:9 Bildschirmen und dachte mir so, hey, eigentlich habe ich speziell jetzt mehr Platz für ein bisschen so das User Interface ein bisschen zu adaptieren. Und habe dann in den Optionen die Möglichkeit gesucht, die Karte zu vergrößern, die Minimap. Mhm.
Ja.
Und da gab es nichts, war einfach nur so, ey Leute, ernsthaft, das muss hier drin sein.
Ja, nicht nur das, er zoomt tatsächlich rein. Das heißt, anstatt ein bisschen rauszuzoomen, was ja nur logisch wäre, zoomt er tatsächlich rein. Es gibt aber eben eine Mod, die macht das umgekehrt. Ne? Da zoomt er dann ein bisschen raus. Wenn du dich in ein Fahrzeug setzt, dann ist die Navigation auch besser. Es gibt sogar auch Mods, die zeigen dir Navigationsbilds auf der Straße quasi als 3D-Modell an, was relativ cool ist. Es gibt Mods, die machen andere Quality of Life Sachen, wie Crafting automatisch durch Festhalten, anstatt dass du jedes Mal neu drücken musst, wenn du ein neues Item machen möchtest. Was am Anfang ist das kein Problem, aber nachher, wenn du Ressourcen umwandelst, ist das ein riesengroßes Problem, wenn du aus 1000 Mikroschrott erstmal den grünen Schrott machen willst und dann den blauen Schrott. Und
das kann man?
Ja, das kann man. Du kannst Komponenten upgraden.
Das macht, okay, ja.
Ah, plötzlich macht das Crafting Sinn. Ja, ich glaube, dafür brauchst du, du brauchst Rang 16, glaube ich, im technischen Verständnis, damit du das machen kannst.
Ich wollte im technischen Verständnis ein bisschen noch mehr reingehen. Also anfangs war die Idee, die meisten Punkte in Hacking und Stealth reinzutun, dann auf Tech und die anderen zwei eher so vernachlässigen. Hm. Werde ich da ein bisschen ändern. Ein bisschen mehr auf
Dump-Stats, nein.
Ach ja, nee, aber der Body, also Body ist teilweise wichtig, um halt verschiedene Cyberware.
Und genau, ja, für verschiedene Cyberware brauchst du das oder um Barrieren aufzuhebeln. Also ja, ja. Es gab jetzt in dem Ganzen, wo ich es gespielt habe, gab es ein paar Punkte, wo ich verschiedene Optionen halt nicht machen konnte, weil mir halt Features gefehlt haben.
Da gab es eine Nomad-Quest-Reihe, wo ich jemanden befreien musste in einem Kabuff und da meinten sie so, ja, da irgendwo unten sollte ein Ausgang sein und schau mich um, ach ja, da ist ein Tor. Du brauchst 9 Body für diese Tür, um diese Tür aufzumachen. Du hast 7. Das ist auch einer der Gründe, warum ich teilweise mir Skillpunkte einfach aufhebe, weil ich oft nicht genau weiß, was ich jetzt machen soll. Und solange ich denke, so ich komme gut durchs Spiel, lasse ich die sein. Ja. Sowieso die ganzen Perks lasse ich immer ein bisschen auf. Ja. Und dann manchmal, wenn ich irgendwie was gerade brauche, dann haue ich es rein. Aber da wäre es halt 2 oder 3 Punkte gewesen, die ich noch nicht hatte. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch ein bisschen so, ich brauche jetzt nicht unbedingt Body. Aber sag nur ganz kurz, weil ich habe jetzt nur ein paar Punkte, die ich nachher kurz runterrattern will.
Von daher, ne, für mich abschließend, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Spiel. Es gab eben, wie gesagt, sehr viele Punkte, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Vor allen Dingen eben einfach diese Welt, die dann schlussendlich doch ein bisschen zu aufgesetzt ist. Ne? Aber das ist halt was man über Mods und über spätere DLCs noch wesentlich ausbauen kann. Deshalb, wie gesagt, Potenzial ist mehr als genug da. Aber trotzdem habe ich jetzt über 60 Stunden reingesteckt, was für ein Rollenspiel immer noch verhältnismäßig wenig ist. Das ist mir bewusst, aber das ist auch nur ein Savegame und ich habe bislang auch nur einmal die Schlussquestreihe fertig gespielt, also die finale Mission gespielt. Die gibt es halt auch in mehreren Geschmacksrichtungen. Und jetzt habe ich quasi alles gelöst, alle Autos gekauft, alle Items gefunden, alle Achievements gemacht auf diesem einen Playthrough. Und jetzt habe ich quasi vor dieser letzten Mission zwischengespeichert und jetzt kann ich alle 5 Enden, die mir noch offen stehen, sehen praktisch.
Aber ich glaube, du würdest sowieso nochmal zurückgesetzt werden. Und dann
kannst du wirst noch jedes Mal nochmal zurückgesetzt, ja, aber das war mir halt einfach zu doof. Ich habe es einfach nochmal neu gespeichert.
Aber ich wundere mich nur gerade, wenn du sagst, mehr als 60 Stunden gespielt, das heißt, du bist jetzt vermutlich so bei 70 vielleicht oder meinst du noch viel mehr? Du sagst einfach nur 60, weil du halt...
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ich könnte es jetzt hier nachschlagen.
Das wäre interessant, weil ich bin jetzt bei irgendwie ein bisschen mehr als 50 und gefühlt immer noch in Watson unterwegs. Hab zwar ein bisschen an Sachen noch bei Nomads gemacht und hier gemacht und da gemacht, aber ich war teilweise, ich war doch gar nicht in Pacifica als Beispiel.
Okay.
Auch weil da noch eine Main-Quest hinführt, die ich noch mir aufgespart habe, aber.
Wo haben wir es denn?
Aber in der Zeit, wo du halt kurz raussuchst, werde ich noch hier
ein paar Punkte. 75 Stunden.
Das ist verhältnismäßig wenig.
Ja, wie gesagt, es ist verhältnismäßig wenig.
Und dafür, dass du alle Nebenquests gemacht hast und alles, war es schnell.
Also ich war davon ausgegangen, dass plus minus 60 Stunden bei einem Playthrough dastehen würden zum Schluss. Das war so meine Schätzung nach den ersten 10 Stunden. Pi mal Daumen.
Ich bin davon ausgegangen, eher so um die 100, weil ich teilweise Zahlen gehört hatte im Vorfeld, dass halt jemand bei 120 Stunden war.
Ja, aber gut, ich meine, du spielst halt auch methodisch und langsam und ich hatte einfach ganz früh diese eine Schrotflinte gefunden, mit der es dann doch sehr schnell ging. Und danach Skippy oder wie das Ding hieß, bis man es mir wieder brutal weggenommen hat. Aber ja.
Spoiler. Nein, aber okay, dann werde ich werde Skippy genießen.
Es hängt einfach von, ja, du hast auch die Wahl,
okay.
ihn nicht wegzugeben, sondern ihn zu hegen und zu pflegen, wie der Sohn, der
dann kann ich mir denken, so ein bisschen, wo es hingeht.
Ich bin in meinem jugendlichen Leichtsinn davon ausgegangen, wenn ich ihn zu seinem eigentlichen Besitzer zurückbringe, sagt er, hier, Finderlohn ist in Ordnung, kannst ihn behalten, aber nein, natürlich nicht.
Ich bin da so eine Spezies Spieler, der da sagt so, ach, Moment, Reload. Das ist auch ein Grund, warum ich halt teilweise vermutlich langsamer bin, weil ich dann oft Sachen ausprobiere und nochmal neu lade und halt dann oft auch, was mich auch ein bisschen stört, manchmal gehst du so zu einem Auftrag hin, bist immer so, okay, ich gehe mit dem Fall hinterher und zack, Konfrontation. Und erst nachdem du die Leute halt den Bereich halt geklärt hast, stellst du fest, so, ach Moment,
da
hätte man auch noch reinkommen können. Ja, und da Gott, ja. So, Und in manchen Situationen habe ich mir dann gesagt, okay, ich mache das mal noch mal neu, weil ich will diesen Bereich clearen.
Sneaking is optional for this mission. Jedes Mal.
Ich will immer sneaky, wie ich entdeckt werde.
Und dann, du musst nur gut genug hacken können, damit du die ganzen Feuerplattformen, die immer irgendwo stehen haben, diese Maschinengewehrtürme, damit du die hacken kannst, damit die Drecksarbeit für dich machen.
Ach, ich mach die aus. Ich will immer, ich bringe die um. Auch meine Lieblingsaktivität ist, Kamera hacken, rumschauen, durch die Räume gehen, Leute halt hacken und dann erst, wenn das Gros weg ist, so, jetzt geh ich mal rein und dann puff,
Dann wunderst du dich, dass ich in 75 Stunden fertig werde und du hast 60 drauf und hast noch nicht mal die Hälfte gemacht. Ja gut,
ist ja, halt okay. So. Hm? Aber ich will nur ganz kurz hier ein bisschen
meine Punkte. Aber Panam?
Gut. Ja, also ich
habe gerade sind wir uns einig.
Sehr sympathische junge Frau.
Ja.
Also was ich mir notiert hatte, war, dass ich allgemein finde, dass die Charaktere, die Gestaltung, wie sie halt gemacht sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Geil ist, sowohl halt geschrieben, wie auch das Model, also wie halt die Hauptcharaktere zumindest, also jetzt die Leute, mit denen man halt in Mission halt zu tun hat, gelungen sind zum großen Teil. Also
die Charakterisierung ist auf jeden Fall großartig. Wie gesagt, ersten 6 Stunden, das ist ja wirklich wie ein Film. Das ist wie ein Film, du lernst diese Menschen kennen und du bist dann auch richtig enttäuscht, wenn passiert, was passieren muss in solchen Filmen. Und das ist schlussendlich nachher ein richtiger Mensch für dich. Ne? Wenn, ja. Also das ist lebendig, das auf jeden Fall, das ist ihnen gut gelungen.
Kleiner Kritikpunkt ist manchmal, also verschiedene Charaktere sind mir teilweise zu drüber, was aber einfach eine Geschmackssache ist und der Welt geschuldet ist. Das gehört auch zu diesem Setting.
Wer denn beispielsweise? Ich meine, das ist ja jetzt kein Spoiler.
Es ist halt, da war halt so ein sehr gläubiger Mensch, sag ich einfach mal, eine Mission mit einem...
Ach, der!
Das ist teilweise drüber und auch halt teilweise die ganze, also die Inszenierung ist manchmal ich denke so... Und auch wie die angezogen sind, das ist manchmal so etwas sehr drüber, aber das halt so, das passt, es passt an sich. Aber es ist manchmal ein bisschen zu viel, wenn du halt die ganze Zeit in diesem Spiel bist und diese ganzen Eindrücke hast.
Vielleicht gehe ich da auch einfach mit einer anderen Erwartungshaltung rein. Ne? Wie du weißt oder wie du vielleicht weißt, wir spielen jetzt seit 2014 Shadowrun, quasi das Fantasy-Cyberpunk-Pendant zu diesem Setting. Quasi genau dasselbe in Blau, aber da gibt es auch noch Drachen, Elfen und Zwerge. Und in diesem Setting mit mir als Game Master haben wir es fertiggebracht, dass ein zigarrerauchender Zwerg in einem Nuklearkrater mit Geistern spricht, die ihn Onkel nennen. Also von daher bin ich nicht mehr überrascht, wenn da irgendwelche überdrehten Charaktere kommen.
Ja, das ist halt der Unterschied. Also ich komme da mehr so aus der gediegeneren Richtung, auch halt Witcher hatte auch teilweise ein paar interessante Charaktere, aber die waren trotzdem immer noch so diese typischen Fantasy-Mittelalter-Leute. Hm. Das ist mal eine andere Sache. Ist
da nicht ein sprechendes Pferd?
In Witcher?
Ja. Nein?
Okay. So, Roach spricht nicht. Du sprichst teilweise mit Roach. So, okay.
Ich dachte, es gäbe so eine Quest, wo er spricht.
Kann sein, dass ich nicht gesehen hatte. Also ich bin mit der Main Quest durch und fast alle Nebenquests, aber die DLC ist noch nicht beim Witcher.
Keine Ahnung, wie gesagt, nie gespielt.
Dann habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich, ja, wie gesagt, Johnny finde ich cool. Hm? Da ist ein bisschen über den gesprochen. Ich finde ihn bisher cool. Er wirkt anfangs.
Am Anfang ist er ein totales Arschloch.
Arschloch und halt auch wirkt teilweise ein bisschen eindimensional am Anfang. Ja, man
er
weiß
ist auch aber, am Ende immer noch ein eindimensionales Arschloch. Okay. Aber, du verstehst zumindest, warum er so ein eindimensionales Arschloch ist. Und dadurch, dass du seine eigene Questreihe da durchspielst, verstehst du halt wirklich, wo er daherkommt, wo sein Herzschmerz herkommt. Und du schaffst es halt auch, ihm so ein bisschen Closure zu geben. Ja, das ist.
Aber in dem Zusammenhang ist auch das Ding, dass ich finde, dass jetzt wie als Charakter man selbst, keine Ahnung, im Vergleich wirkt er ein bisschen blass gefühlt, also zumindest jetzt, wo ich jetzt bisher bin in der Story. Ja. Und auch dieser Zwiespalt, aufpassen, kleiner Spoiler, durch dieses Relic ist man ja eigentlich selbst.
Halt die Klappe, ich hab's versucht zu umschiffen.
Okay, dann sag ich
keine Spoiler,
gar nichts. Okay, dann sag ich gar nichts. Aber da ist
halt. Er ist halt, also der Hauptcharakter, ob jetzt Männlein oder Weiblein, ist halt das eigentlich nichts weniger als ein Gefäß, in das du deine eigene Professionalität oder deinen Mangel an Professionalität dann einfließen lässt. Ne?
Aber da finde ich halt in anderen, in anderen Spielen es besser gelöst, dass du ein leeres Gefäß hast, was du halt selbst mit Leber füllen kannst.
Ja.
Weil hier, wie soll ich sagen, Beispiel bei Mass Effect. Shepard spricht nicht. Zumindest anfangs, glaube ich, nicht.
Das stimmt, ja. Hier gibt es halt Voice Lines von.
Genau, und das Charakter, halt. Das stimmt, und ja. hat eine eigene Attitüde, eine eigene Art und Weise. Das heißt, er ist gefärbt. Man ist
jetzt das nicht, stimmt, ja. Die meisten Antwortaktionen sind sarkastisch oder sarkastisch mit Arschloch-Antwort. Aber
und das ist halt dieses Ding, wo ich dann denke, so, okay, da ist mir jetzt Johnny sympathischer und auch diese ganze. Keine Ahnung, jedenfalls das wollte ich noch mit reinbringen, dass jetzt wie, wenn ich jetzt zwischen wie und Johnny halt entscheiden müsste, im Sinne von, wer ist mir jetzt sympathischer, finde ich cooler, bessere Figur, ist Johnny halt klar besser. Okay. Auch wenn man selbst als wie, ja wie gesagt, also ein Gefäß sein soll, was für mich nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, ja. Der spricht halt
also, und hat eine Attitüde. Nicht, ja, okay, nee, das ist schon richtig. Es ist jetzt nicht dieser typische stumme Hauptcharakter wie Gordon Freeman, in den sich selbst normale Menschen irgendwie in irgendeiner Form reinversetzen können. Sondern es ist halt, dieser Hauptcharakter spricht teilweise auf eine Art und Weise, wo du total unzufrieden damit bist, wenn du diese Antworten gibst.
Auch weil du teilweise dann so die Antwortmöglichkeiten liest, also diese Kurzversion. Ja, und dann
antwortet er etwas total anderes als das, was da steht.
Ja. Genau, oder zumindest halt in dieser Art und Weise und der Charakter, der andere, der Gegenüber reagiert entsprechend dann auch angepisst, weil du diesen Zusammenhang zwischen was da unten klein steht und was dabei da rauskommt, gar nicht
antizipieren
kannst. Ja, ja. Und das nervt teilweise. Und das ist auch der Punkt noch, die Dialoge an sich finde ich sehr gelungen, also wie sie geschrieben sind, die ganze,
ja. Das Voice. Sie haben damit aber auf der anderen Seite eben dieses häufige Problem umschifft, dass deine ganzen Dialogoptionen wirklich nur Ja, Nein und Ausweichantwort oder so. Also es ist kein Dialograt wie in anderen Spielen, wo du halt quasi Ja, Nein, vielleicht und dann sagt er irgendwas. Sondern du kriegst halt zumindest, solltest du lesen können, was du antwortest. Ne? Ja. Und du hast ja auch, was mir gefiel, du hast unterschiedliche Dialogoptionen, je nachdem, wo du hinschaust. Du hast unterschiedliche Dialogoptionen, teilweise hast du ja nur begrenzte Zeit zum Antworten. Das gefiel mir schon
das mit dem gut. Hinschauen kenne ich noch aus einem Gameplay-Trailer. Hatte ich bisher noch nicht, vielleicht weil ich einfach nicht rumgeschaut habe.
Also du hast quasi, wenn du als Street Kid anfängst, direkt zu Beginn so eine Szene, du setzt dich ja zu diesem Typen da im Diner an den Tisch, ne?
Also
und dann setzt sich der fette Kerl daneben. So. Und da kannst du, wenn du den anschaust, kannst du mit dem sprechen oder umgekehrt halt.
Okay, das meinst du. Ich hatte ja. Jetzt auch wegen Gegenständen. Es gibt halt teilweise.
Teilweise gibt es auch Sachen mit Gegenständen,
ja, das hat jetzt halt
drauf deuten. So, was ist damit? Ne?
Aber was mir auch gefallen ist, genau in dieser Szene, wo man sich hinsetzt, also einen Sound haben sie in diesem Spiel sehr gut mit drin. Wie halt Kunstleder auf deiner Kleidung klingt. Also dieses Knautschgeräusch. Mhm. Das ist mir teilweise sehr aufgefallen, was jetzt nicht negativ ist, sondern vielleicht irgendwie zeigt, wie die Details
verliebt. Produktionsqualität ist großartig. Vor allen Dingen, wie gesagt, eben in diesen ersten paar Stunden. Da ist auf jeden Fall sehr hohe Produktionsqualität.
Aber noch zum Punkt Dialoge. Ich finde jetzt zum Beispiel mit dem Vergleich zu Witcher 3. Mir gefällt besser, wie halt die Dialoge zusammenfließen in Witcher 3. Mhm. Und auch zum Thema halt Charaktere, Vieh. Geralt, der ja auch spricht und einen Charakter hat. Und ich hatte halt 1 und 2 nicht gespielt vom Witcher. Mhm. Und trotzdem war mir am Ende Geralt sympathischer und wichtiger und auch mehr so.
Flucht und grunzt der auch so viel wie in der Netflix-Sendung? Oder?
Nicht ganz so viel.
Okay. Also, das ist ja quasi 99% seiner Dialogoptionen in der Netflix-Sendung kannst du ja voraussehen. Wenn da irgendwann.
Grumpy.
Ja, genau. So.
Okay. Punkt noch halt, ja, wie gesagt, mit der Welt gelungen, aber irgendwie teilweise blutleer, beziehungsweise man merkt teilweise, da wäre mehr drin gewesen, ist halt Kulisse.
Das ist, wie gesagt, mein großer Takeaway, es wäre mehr drin gewesen.
Ja, das ist auch nachher mein Fazit im Endeffekt, weil ich hatte Spaß, Potenzial ist halt verschenkt und auch, dass einige Feature fehlen, wie gesagt, diese Friseur, fliegende Autos, warum kann man keine fliegenden Autos steuern? Klar, das eröffnet wieder halt, dass die Welt dann, da kommt man an Ecken ran, wo man nicht rankommen soll. Aber speziell, wenn man halt als Entwicklungsstudio sagt, hey, wir machen eine Welt, die ist komplett lebendig, die ist einfach Open World, wir werden das Open World Wort neu definieren, zumindest kam es so rüber, wie sie es präsentiert haben, haben es, glaube ich, nie so gesagt, aber trotzdem. Und da merkt man irgendwie so, okay, im Endeffekt hätte man dem Spiel nochmal ein Jahr gegeben, an dem sie noch irgendwie dran gearbeitet hätten, Feature aus.
Hätte sich sowas trotzdem nicht eröffnet, glaube ich kaum.
Ich glaube, ich bin nicht sicher, weil ich habe das irgendwie das Gefühl, dass dann trotzdem am Ende, sei es jetzt wegen Corona, wegen anderen Sachen, wegen technischen Problemen, wie auch immer, einiges nochmal gestrichen wurde, beziehungsweise eingedampft wurde, was anfangs anders angedacht war. Und das vielleicht zum Teil auch durch DLCs noch nachgereicht wird, wie gesagt,
ja, Friseure. Sie haben ja, dann kommen wir eigentlich dann doch endlich mal zu dem wichtigen Punkt zu sprechen, weil wir haben ja jetzt eigentlich sehr viel gemeckert über das Spiel, aber sie haben ja auch schon 2, 3 Patches nachgereicht. Jetzt sollen noch bis Februar der erste größere Patch kommen, der ist dann auch endlich auf den alten Konsolen normal spielbar machen soll, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann ist auch praktisch schon bis Ende des Jahres sind 2 kostenlose DLCs angekündigt, ne? Die dann nochmal Content nachliefern.
Also
kann auch sein, dass ich da Quatsch erzähle.
Nee, es ist mehr oder weniger das. Also die genauen Timetable, wollte ich jetzt gerade mal raussuchen, aber dank Facebook, wie das mittlerweile aussieht, habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt hier finde. Das sieht alles irgendwie seltsam aus. Zum Beispiel auch diese Version, die kommen soll für die neuen Konsolen.
Ja, die sind auch fürs Ende des Jahres.
Genau so, ne? Zweite Hälfte des Jahres, glaube ich, so September oder sowas wird es rauskommen, vermutlich. Was auch etwas später ist als anfangs, glaube ich, entweder kommuniziert oder zumindest angedacht oder erhofft. Aber also, was man CD Projekt Red nicht vorhalten kann, ist, dass sie sich dem Spiel nicht noch irgendwie, also dass sie sich nicht um das Spiel kümmern würden. Da wird noch sehr viel gemacht.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das, was sie abgeliefert haben, gerade auf den Konsolen halt auch einfach in so einem desolat schlechten Zustand, dass du, ich meine, es wurde aus dem Sony Webshop rausgezogen, ne? Und es gab absolut nachfragelose Refunds für alle Leute. Es gab Leute, die haben das Spiel dann zurückgegeben und sich dann aufgeregt, dass sie es nicht mehr spielen können.
Genau, ja, das wollte ich sagen. So, ich fand das so geil.
Bitte, ich möchte diese Gurke zurückgeben.
Okay, weggenommen.
Ich will die haben. Das ist ja Diebstahl, das ist ja Quatsch. Also, was die Leute sich teilweise anmaßen, ist unwahrscheinlich. Ne? Aber also ist ganz klar, dass sie da nachbessern müssen. Ne? Ja, ganz, ganz ehrlich, ich hätte es kategorisch gar nicht erst auf den alten Dingern rausgebracht, sondern nur auf den Zwischenschrittkonsolen. Also quasi sagen, hier, das läuft sowieso nur auf der PS4 Pro und auf der One Series.
Also es ist
Project Scorpio,
es ist sehr viel,
Triple X, keine Ahnung, wie das Ding heißt.
Es ist sehr viel schiefgelaufen innerhalb der Firma, kann man nicht anders sagen. Speziell, wie das nachher kommuniziert wurde, wo das Problem im Endeffekt lag, warum das erst, oder ob das erst zu spät klar wurde, dass man diesen Rückstand in der Qualität bei den alten Konsolen nicht mehr aufholen kann. Dass das erst so spät festgestellt wurde oder wie das genau gelaufen ist.
Keine Ahnung, dann veröffentlichst du, dann bringst halt erstmal nur auf den PC raus, schieb noch mal einen Monat hinterher für die Konsolen, wäre ja auch noch kein Akt gewesen. Ja. Aber so wie es halt gestartet ist, war einfach eine Katastrophe. Das
und ich hoffe auch,
kann man nicht schönreden.
Dass sowohl CD Projekt Red wie aber auch alle anderen Entwickler sich ein Beispiel an diesem Release nehmen nochmals und sagen werden,
nichts wird passieren.
Ja, das ist die
Konsequenz. Da zieht doch aber keiner jemals eine Lehre raus.
Aber ich wünschte, es wäre einfach so, weil es ist dann doch, ich war zwar weniger gehypt vor dem Release als noch vor ein paar Monaten, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch letztens im Podcast so ein bisschen angekündigt, was vielleicht auch ein bisschen dabei geholfen hat, dass ich im Endeffekt mit dem Spiel dann doch zufrieden bin, was ich jetzt bis jetzt spiele. Ich bin jetzt nicht so komplett drin, wie gesagt, ich bin noch bei weitem nicht durch, aber habe schon meinen Spaß in dem Spiel, bin aber auch so ein bisschen, war teilweise so ein bisschen so hintergerissen, soll ich nicht einfach das Spiel jetzt mal zur Seite legen für ein paar Monate und warten, bis halt der weitere Content kommt und das Spiel erst dann
spielen? Ich kenne jede Menge Leute, die sagen, ich warte halt jetzt einfach drauf, bis es das erste Mal irgendwann in der Sale verfügbar ist und dann kaufe ich es mir dann. Bis dahin ist es dann auch total gereift und problemlos spielbar. Ne? Ich meine, du brauchst jetzt keinen NASA-Superrechner, um das Ding starten zu können. Ne? Aber es hat halt einfach erstmal einen ziemlich ruinierten Ruf gehabt jetzt am Anfang. Und das kommt nicht von ungefähr, der Ruf, den haben sie halt zurecht. Jetzt müssen sie halt gucken, dass sie das wieder richtig biegen. Und die Hoffnung ist, dass es bis Ende des Jahres dann für jeden auch tatsächlich verfügbar und vergnügbar ist und nicht nur für Leute, die halt einen Spielerechner haben. Ne?
Also so gut der Ruf eigentlich des Studios zuvor war.
Ja, der ist jetzt eigentlich.
Der ist jetzt wirklich, also da hat man sich wirklich keinen Gefallen mitgemacht. Also das Lustige für mich persönlich ist einfach der Fakt, ich hatte halt, wie gesagt, keine großartigen Probleme mit dem Spiel anfangs und habe dann von diesem unfassbar schlechten Zustand auf den Konsolen erst verzögert mitbekommen, weil ich einfach so auf mich fokussiert war, mein Spielerlebnis und auch nicht viel irgendwie im Internet darüber lesen wollte mit der Gefahr von Spoilern. Und dann irgendwie im Nachhinein gedacht, so Moment, was ist das Problem? Wie? Hä? Okay, krass. Und dass, wie gesagt, der Kollege von mir halt das Spiel auf der alten Xbox durchgespielt hat, soweit ich weiß, also zumindest 70 Stunden drin investiert hat oder sonst irgendwas, mit 15, 20 Frames, keine Ahnung. Das ist schon auch ein Beleg dafür, man kann mit dem Spiel Spaß haben, aber trotzdem ist es jetzt nicht dieser Zustand, in dem man ein Spiel veröffentlichen sollte.
Aber so habe ich damals Warcraft 3 genossen, mit maximal 12 Frames in der Sekunde.
Okay. Ich schaue mal kurz einen Blick auf meine Liste hier. Ja, aber auch der Punkt mit den Mods, wo du gesagt hattest, also ich glaube, speziell PC-Spieler, weil wir halt den Vorteil Mods haben.
Hm. Nee, da sind wir dann ganz klar im Vorteil.
Ne? Ja, also das ist auch wieder mal so ein... Das heißt wieder mal... Das ist einfach ein Vorteil für PC-Spieler und man kann sich halt helfen, bevor der Entwickler soweit ist. Und das ist schon ganz gut. Wobei ich jemand bin, der eigentlich immer gerne erst Mods benutzt beim zweiten Playthrough. Aber ja, mal schauen. Ich bin auch erstmal gespannt, wenn ich jetzt mal ein neues System zusammengestellt habe, wie viel das jetzt bringt, weil ich werde halt nur halt die, wie soll ich sagen, CPU ändern und den Rest, aber die Grafikkarte wird bestehen bleiben. Das heißt, der FPS-Gewinn ist jetzt nicht riesig, wie wenn ich jetzt irgendwie eine 3080 einbauen würde. Aber mal schauen, was da ein bisschen gehen wird im Endeffekt.
Ja, aber da sind wir ja schon direkt bei dem nächsten Thema. Wann hattest du dich dazu entschlossen, neue Hardware zu kaufen, beziehungsweise wann wirst du welche kaufen können? Das ist ja, glaube ich, für uns alle derzeit so das Problem. Leute, die darüber nachdenken, einen neuen PC zu kaufen oder neue Teile zu kaufen, ist ja eine absolute Katastrophe.
Er hat ja eigentlich angedacht, erst im nächsten Jahr aufzustocken, weil ich auch dachte, dass
wir sind im nächsten Jahr.
Ja.
Ja, ich weiß,
zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hatte.
Ja.
Ne?
Ja.
Letzten Jahr dachte ich, okay, mach es nächstes Jahr, irgendwann so frühestens April, eher noch später, weil ich dachte eigentlich, mein PC wäre eigentlich so ganz okay. Hab mich ein bisschen mit der aktuellen Hardware beschäftigt, auch mit den eher günstigeren Produkten, also die jetzt nicht irgendwie High-End sind, oder jetzt keine Grafikkarte, keine 3080, die auch im Normalpreis bei 600 liegt.
Also offizieller Verkaufspreis sind $700.
Genau. Realpreis
über 1000 irgendwo. 1100.
Ja, also es ist also verrückt. Aber auch mit der ganzen Situation, dass die RAM-Preise steigen, damals steigen werden, vermutlich. Jetzt sind sie
zum Teil schon gestiegen. Ja.
Teile
werden immer knapper. Jetzt haben wir das Problem, dass neue Strafzölle draufkommen in den USA für die meisten Produkte, die meisten Halbleiterprodukte aus Asien.
Und hat das Auswirkungen auf uns?
Das wird ziemlich sicher Auswirkungen auf uns haben, ganz einfach, weil andere Länder und andere Regionen dann einfach die Preise aus den USA einfach 1:1 übernehmen. Das heißt, cool. Die übernehmen das halt einfach 1:1 und nehmen den Gewinn halt einfach mit. Das ergibt sich halt einfach so. Von daher, deshalb sind ja Produkte auch, keine Ahnung, $300 teuer und hier kosten sie €300, wobei ja $300 und €300 sich nicht 1:1 decken. Gut, es sind ja auch immer keine Steuern mit drin in den Preisempfehlungen in Dollar. Trotzdem ist es halt in der Regel ein bisschen teurer hier, weil das einfach 1:1 übernommen wird. Ne?
Jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen, Anfang Dezember, irgendwie bisschen so, ich glaube, sogar noch Ende November.
Er hat da angefangen, einzelne Hardware zu kaufen. Wir sitzen jetzt hier bei ihm zu Hause und er hat ein neues PC-Gehäuse auf dem Tisch stehen, was gefährlich unbevölkert ist und neue Hardware daneben auf der Kommode liegen. Ebenfalls noch nicht eingebaut, ein absolutes Kapitalverbrechen. Und
ich werde nicht anfangen, das einzubauen, bevor ich alles habe. Das macht auch keinen Sinn in meinen Augen.
Keine Ahnung. Kannst du halt machen. Keine Ahnung. Es ist ein Mainboard zum Einbauen. Das ist ja schon.
Ich baue erstmal den CPU ein und dann das Mainboard. Jedenfalls, das Problem aktuell ist, dass also mein Case, was ein bisschen spezielleres ist, hatte auch, wie soll ich sagen, wo ich bestellt hatte, also Bestellung bis zur Lieferung verging, glaube ich, 4 Wochen. Auch weil da auch der Nachschub ist schon ein bisschen spezielleres Case und da war der Nachschub halt geringer. Auch weil durch Corona und alles und durch die Lockdown die ganzen Paketdienste und
Paketdienste total überfordert.
Und auch der Import aus Asien, Produktion ist alles ein bisschen gedrosselt.
Jetzt sitzt er hier mit einem Gehäuse, aber keinen Gehäuselüftern. Jetzt sollen die Gehäuselüfter erst in einem Monat verfügbar sein. Ob er die dann kriegt, ist auch eine andere Frage. 2 Wochen.
Ja, Blödsinn. Ich bete jeden Abend. Aber der Grund ist auch, weil halt die Lüfter noch nicht verfügbar, also noch nicht da sind, warte ich auch noch mit dem Kauf mit dem wichtigsten und letzten Teil, und zwar dem CPU, also dem Prozessor. Das soll eigentlich ein Ryzen 5 5600X werden, also noch ein relativ preislich, eigentlich ganz okayes Produkt mit einer guten Leistung, was halt beim Gaming genug bringt, bei anderen Applikationen, die ich jetzt weniger brauche, etwas schwächer ist gegenüber von jetzt den anderen Ryzen-Dingen, aber trotzdem immer noch ausreichend gut ist. Aber das Ding liegt aktuell bei 30 bis 50 Euro über dem eigentlichen Verkaufspreis. Und der Preis hat sich jetzt ein bisschen eingependelt bei so 350 bis 370, je nachdem. Mhm. Manchmal, das fluktuiert manchmal ein bisschen. Aber hoffe
das
einfach.
Das würde ich fast als gute, normale Preise derzeit.
Ich glaube, das wird auch nicht viel runtergehen im Endeffekt. Nein. Aber ich warte jetzt noch einfach drauf, weil ich einfach denke, es hat jetzt keinen Sinn, jetzt den CPU zu holen. Warte jetzt nochmal einen Monat auf die Lüfter. Auch auf die Kühlung des CPUs, wo ich auch jetzt den internen auch nicht mehr benutzen könnte, der dabei liegt. Aber und dann das Risiko sozusagen eingehe, dass er in 4 Monaten dann doch irgendwo auf 300, auf 320 rumliegt und dann halt 30 Euro mehr bezahlt habe für einen CPU, der einfach nur rumlag.
Ja. Es ist einfach momentan eine absolute Katastrophe. Das geht inzwischen so weit, dass Produkte jetzt gebraucht zu verkaufen lukrativ ist. Einfach weil du mittlerweile für eine gebrauchte Grafikkarte beispielsweise fast mehr kriegst, als du damals für das Ding gezahlt hast, je nach Modell. Ne?
Du meintest vorhin zu mir, meine aktuelle
5700? Deine aktuelle könntest du vermutlich verkloppen für ein bisschen mehr als das, was du damals dafür gezahlt hast. Wahrscheinlich ein Hunderter mehr.
Ja.
Und das ist halt einfach eine unglaubliche Situation. Die Nachfrage ist einfach enorm und es scheint einfach keine Besserung in Sicht, wo auch natürlich ganz, ganz viel mit reinspielt, ist der neue Boom am Kryptomarkt und der Tatsache, dass du ganz viele von diesen Coins halt mit diesen Karten minen kannst und das halt eine Auswirkung hat. Aber es ist auch einfach nur ein desolater Zustand mit haufenweise Leuten, die Dinge halt einfach in der Masse aufkaufen und zu einem höheren Preis weiter verticken. Dasselbe gibt es ja auch bei den Konsolen. Ne? Series X gibt es jetzt ansatzweise vernünftig verfügbar in den Läden, aber bei der PlayStation sieht es ja wieder komplett anders aus, hast du gemeint. Ne? Und das ist einfach eine Situation, die sich auch vermutlich innerhalb der nächsten paar Monate nicht verbessern wird. Ne?
Was halt
muss man eben leider so sagen.
Was halt blöd ist, aber es wäre blauäugig oder naiv zu sagen, dass Leute das machen sollen, beziehungsweise dass Leute dann halten sollten, aber das Problem ist einfach, dass die Leute auch diese Preise zahlen. Das heißt, die Leute, die halt diese hohen Preise ansetzen, bekommen Recht in dem Sinne, dass sie es halt verkauft bekommen.
Absolut, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Ne? Ich habe so ein Übersichtsthread in einem Forum abonniert, in dem jedes Mal, wenn eine neue Karte oder ein neuer Prozessor oder so verfügbar wird, irgendwo in einem Shop sofort ein Pop-up kommt, damit du quasi eine Direktbenachrichtigung kriegst. Und da sind dann Teile dabei, die kosten 500, 600 Euro teurer, als sie eigentlich kosten sollten. Und die sind innerhalb der nächsten 10 Minuten trotzdem verkauft. Also mhm. muss es irgendwo irgendeinen totalen Wahnsinnigen geben, der die Dinger dann trotzdem kauft.
Ja. Beispiel auch, also ich benutze halt für meine, für die um die Preise ein bisschen im Auge zu behalten. Ich schaue manche Shops per Hand nochmal nach hin und wieder, aber benutze halt größtenteils Idealo oder auch halt manchmal günstiger.de, glaube ich, heißen die. Und MyDeals, weil teilweise auch da interessante Kurzaktionen mit reinspielen. Und da ist auch interessant, da sieht man, zu welchem Preis man ein Produkt ja, gebookmarkt hat bei Idealo und wo das jetzt ist. Und wenn ich jetzt den 5600 nehme, der war, als ich es gebookmarkt hatte, Ende November bei fast 600 und ist jetzt bei 350 und im Dreh rum ein bisschen mehr.
Ja, ja.
Also man sieht einfach, wie hoch die Preise waren, wie die immer noch sind. Also bei den CPUs geht es so langsam in eine gute Richtung. Bei den Prozessoren
geht es in eine gute Richtung, aber bei Grafikkarten ist halt einfach eine Monster-Nachfrage da und die wird auch so bald nicht gesättigt. Ja.
Deswegen bin ich doch schon irgendwo froh, hatte mich anfangs ein bisschen an den Arsch gebissen, dass ich mir die Anfang des Jahres meine Grafikkarte geholt hatte. Jetzt sieht es eher danach aus, dass es ein guter Schritt war.
Es war eigentlich ein guter Schritt, ja.
Zumindest jetzt für die nächsten Monate gehen wir mal davon aus, dass in 6 Monaten die Preise sich normalisiert haben, was nicht sein muss.
Glaube ich nicht dran.
Ja.
Ich glaube, dieses Höllenjahr wird dann auch noch weitergehen bis Dezember und bis in die nächste Generation. Ich gehe fest davon aus.
Aber gut, dann hoffen wir mal aufs Beste. In dem Zusammenhang hatte ich mir jetzt dann auch für den normalen Verkaufspreis mit etwas Geduld die neue Xbox holen können. Also habe jetzt doch relativ viele Ausgaben gehabt für eine kurze Zeit wegen PC-Sachen kaufen und Konsole, aber andere Sachen sind ja weggefallen dieses Jahr, Urlaub und so. Ja,
deine Kokainabhängigkeit musste halt einfach ein bisschen zurückstecken.
Genau, ich bin jetzt auf anderen. Ich strecke das Zeug mit Backpulver jetzt.
Mit Backpulver, ja, dann hast du mehr für dein Geld, genau. Musst dir eine Konsole kaufen.
Ein bisschen Kreide. Aber wir haben jetzt die Xbox Gold einfach aus dem Grund, ich hatte einfach Bock drauf, wollte die neue Konsole einfach austesten, wollte auch den vollen Umfang des Game Passes nutzen und habe im Endeffekt auch wegen Cyberpunk jetzt nicht so viel damit gespielt, habe aber jetzt, glaube ich, so 20 Stunden, nee, 10 Stunden, 10, 20 Stunden Horizon, nee, wie heißt das, Forza Horizon gespielt auf der Xbox. Meine Freundin, die halt eigentlich nicht viel Videospiele gespielt hat in ihrem Leben, aber trotzdem Interesse daran hat, mit der habe ich jetzt ein paar Spiele gespielt wie Worms, Overcooked 2, habe ihr Life is Strange, das erste Kapitel zum Spielen gegeben und auch, was ein bisschen herausfordernder war, im Game Pass sind ja mittlerweile auch ein paar EA-Titel mit drin, unter anderem Jedi Fallen Order, also das neueste Star Wars-Spiel, kann man sagen, eines der neuen Star Wars-Spiele. Und wie soll ich sagen, die Konsole macht in dem Sinne sehr guten Eindruck, weil halt durch diese SSD, durch dieses Laden, das hin und her springt zwischen den verschiedenen Applikationen, unglaublich sauber und schön funktioniert. Das ist schon ein Gewinn für die Lebensqualität, für den täglichen Gebrauch. Aber weil noch die Next-Gen-Titel fehlen, kann man jetzt auch nicht so wirklich viel aus der Leistung halt ziehen.
Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich halt gelesen habe. Ich besitze ja keine der beiden. Dass jetzt der Generationensprung im eigentlichen Sinne bei der visuellen Qualität jetzt nicht so gewaltig ist, dass du jetzt sagen musst, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt eine neue PlayStation, das sieht so viel besser aus als jetzt auf der alten Mühle, sondern es geht eher darum, dass du ein Spiel starten möchtest und dann ist das nach 5 oder 6 Sekunden gestartet und nicht erst nach 1,5 Minuten. Ne?
Ja.
Und das neues Level reinladen auch nur 2-3 Sekunden dauert und nicht nochmal 1,5 Minuten. Ne?
Wobei ich glaube, dass halt die Next-Gen-Erfahrung auf der PlayStation größer ist, weil da auch schon eine Handvoll Next-Gen-Titel mit drauf sind, beziehungsweise Titel, die auf der Konsole schon mal einen
optimiert
Sprung machen.
Sind. Ja, genau. aber ganz ehrlich, hast du dir die Dinger mal angesehen? Was davon wäre nicht theoretisch auch auf einer PS4 Pro gegangen?
es ist machbar auf einer PS4 Pro. Beispielsweise, was jetzt ein Zwischentitel ist, das neue Spider-Man Miles Morales, geht auf beiden Konsolen sehr gut. Dennoch ist bei mir ein bisschen der Gedanke, hab halt einen Fernseher, der das ein bisschen schön präsentieren kann. Und dann will ich das Spiel auch auf einer möglichst hohen Qualität spielen.
Ja, nee, und auf jeden Fall. Und das ist halt
dieser Grund, wo ich sage, da ist die PlayStation aktuell noch ein bisschen interessanter, weil diese Titel existieren. Auf der Xbox sieht cool aus alles, aber ich glaube, da sind jetzt weniger Titel da, Exklusivtitel, die jetzt auf dieser Konsole halt
Sprung machen. Genau, aber was ich halt einfach meine ist, du hast nicht diesen Sprung, den du hattest von 360-Spielen oder PS3-Spielen hin zu PS4-Spielen.
Das stimmt.
Wo du halt wirklich einen sichtbaren Unterschied hast und halt einfach sagen kannst, okay, oder wenn wir bei PC-Titeln bleiben, ne, also Gold Source-Spiele wie das erste Half-Life und dann Source-Spiele wie Half-Life 2, ne, das ist ja Tag und Nacht, sondern du hast mehr so Graustufen, es sieht halt minimal besser aus, ein paar Reflexionen sind besser. Der merklichste Unterschied dürfte vermutlich sein, dass es eine stabile, höhere Framerate ist und man nicht mehr irgendwo so zwischen 24 und 30 rumkrebst, je nach Auflösung, und die Auflösung auch nicht hin und her schwankt, sondern es halt einfach stabiles 4K ist und man trotzdem halt auf diese 60 Frames kommt. Das dürfte der größte positive Faktor sein, ne, beim Spielerlebnis. Aber dadurch sehen die Spiele jetzt nicht per se so viel besser aus, dass man jetzt sagen würde, ach, das könnte ja nie im Leben auf einer Xbox One laufen. Sondern es könnte auch auf einer Xbox One laufen, aber es dauert dann halt 2,5 Stunden zum Reinladen und 5 Sekunden Cutscene und dann wieder 2,5 Stunden, ne? So wie Red Dead 2. Also Red Dead 2 auf meiner Xbox zum Reinladen war, okay, ich lege die Disc ein, ich drücke auf Starten, okay, und jetzt gehe ich mir erstmal einen Kaffee machen, mach mir ein belegtes Brot, koche ein paar Nudeln, löse diese Rechenaufgabe, mache nochmal kurz meine Arbeit fertig, fahre bis in den Urlaub. Es ist fast geladen. Ja. Ne? Hast du ja jetzt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Ne? Dieser Zugewinn an Lebensqualität, wenn man halt erstmal weg ist von normalen physischen Harddrives und hin zu Solid State, ist, glaube ich, der größte Bonus der neuen Konsolen. Ne? Also ja. Würde ich auch nicht mehr in einem Rechner missen wollen. Keine Ahnung, würdest du dir nochmal PC ohne SSD zusammenbauen? Nee, kannst du dir das noch vorstellen, früher, ne? Rechner starten, jetzt gehe ich erstmal auch nochmal aufs Klo. Das war genau so, ne? Und
bin jetzt noch gespannt, weil jetzt die neuen SSDs ja nochmal ein Sprung sind gegenüber von den anderen.
Ja, da merkst du aber wirklich keinen Unterschied. Nee? Kann ich hier bestätigen, merkst du ganz wenig. Das sind 2 Sekunden. Also da musst du schon ganz schnell pullern, dass du da tatsächlich den Unterschied merken kannst.
Aber vorhin fiel meinerseits das Stichwort Star Wars. Da haben wir ja auch noch eine relativ jüngste Entwicklung.
Ja, und da haben wir noch eine Rechnung offen, ja.
Okay.
Ja, im Sinne von, dass es da tatsächlich was zu erzählen gibt. Ne?
Und zwar, ich will es jetzt mal so aufziehen, das wäre, und zwar gibt es ja jetzt, also so wie ich es verstehe, ist es kein Studio per se, sondern eher halt, ich habe es irgendwie gelesen, als ein Label, und zwar Lucasfilm Games, die halt sozusagen die Lizenzvergabe von den Disney gehaltenen Lucas-Sachen halt managen. Mhm. Und da war das erste Spiel, was halt enthüllt wurde, Indiana Jones, dass da jetzt ein Spiel kommen wird von Bethesda. Welches Studio von Bethesda ist es?
Machine Games, das sind die Wolfenstein gemacht haben.
Okay, also eigentlich von der Idsoft, also
Beteiligung. Ja, könnte sein, ja.
Egal, wie die aufgebaut sind, jedenfalls die gehören jetzt Microsoft, wobei ich mich da frage, ist das dann jetzt trotzdem wieder, ich habe jetzt keine weiteren Trailer geschaut, wo das irgendwie nochmal drin stand, ich nehme an, dass es trotzdem Multiplattform-Titel wird.
Ja, okay. Wurde ja auch schon so mehrfach angekündigt.
Ne? Okay, das war jetzt meine Frage, weil, habe jetzt keine Ahnung, weil es gibt einige Bethesda-Sachen, werden wohl dann doch Microsoft-exklusiv werden. Das ist noch so ein bisschen unklar.
Ja, aber die bekannten Franchises vermutlich nicht.
Da hatten wir jetzt erstmal drüber unterhalten. Ich bin da noch gespannt und warte ab, aber
ja.
Jedenfalls kommt Indie-Spiel. Was halten wir davon?
Keine Ahnung. Das letzte war, wie hieß das, Tempel des Anubis, irgendwie sowas. Gab mal 2004 so eins, was ganz stark im Stil der letzten Tomb Raider war. Die waren ja auch nicht schlecht. Davor gab es auch so einen 3D-Indie-Titel, der auch quasi Tomb Raider 2, aber mit männlichem Hauptcharakter war. War auch ziemlich stark. Je nachdem, was es ist, könnte das ganz gut sein. Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht.
Hm? Weil bekannt ist ja eigentlich bisher, soweit ich weiß, noch nicht wirklich viel. Also nicht alles, mal das genaue Genre.
Alles, was ich weiß, ist ein 19-sekündiger Trailer mit einer Peitsche und einem Hut.
Genau.
Alles andere.
Vielleicht gab es mittlerweile noch ein paar Informationen im Sinne von halt, was für ein Genre es überhaupt ist. Also ich nehme an, es wird halt ein Uncharted-mäßiges, Tomb Raider-mäßiges Spiel.
Vermutlich.
Aber
oder halt, es ist ein Rennspiel.
Okay, oder ein Fußballspiel, ja.
Ein Connect 3 Cookie-Clicker Mobile Game.
Von Machine Games.
PG-13, nein, keine Ahnung.
Es ist ja auch, wenn man jetzt mal schaut, was halt Machine Games gemacht hat, wird es halt wohl eher so ein
Es wird Action, vermutlich ein Action-Spiel,
Action-Spiel werden. Aber halt die Glanz, ich würde sagen, die große Zeit der Indie-Spiele war eigentlich verbunden mit dem Genre des Point-and-Click-Adventures von LucasArts. Und da war ja auch die Frage, die ich halt in den Raum geworfen hatte im Vorfeld. Der Schritt war ja als 2013, 14, Disney Lucasfilm und somit auch LucasArts gekauft hatte, haben die ja nach wenigen Monaten gesagt, okay, wir machen jetzt mal LucasArts platt, was ich nicht verstanden habe, die wenigsten. Und das jetzt hingehen und sei es auch nur jetzt irgendwie eine Firma halt aufmachen, die dann Lucasfilm Games heißt, was übrigens der Name war, den LucasArts getragen hat, bevor sie LucasArts hießen, die jetzt wieder die Lizenzen managt, wohlgemerkt Star Wars, das war die Herleitung, war in den letzten Jahren exklusiv in den Händen von EA. Diese Exklusivität ist jetzt wohl aufgekündigt. EA macht immer noch Star Wars Spiele, aber
die waren ganz schnell, um uns daran zu erinnern.
Noch machen wir welche.
Wir werden auch weiterhin Star Wars Titel machen. Hm? Aber ja, Exklusivität ist weg. Und stattdessen macht jetzt Ubisoft.
Ubisoft Massive, glaube ich, ist das Studio, was jetzt daran.
Wer steckt dahinter? Haben die schon mal
irgendwas gemacht? Die haben gemacht, aber ich weiß nicht mehr, welche Teile gemacht haben.
Das sind die diese The Division-Titel gemacht haben, diese Tom Clancy Massive Online Dingsbums. Das heißt, es wird auch vermutlich in diese Richtung gehen, so ein Open-World Online-Spiel mit
Kann sein, also hat jetzt noch früher was geschrieben, gelesen bei GameStar, glaube ich, war es meine Lieblingsquelle, dass die Jobausschreibungen schon Schlüsse darauf zulassen, in welche Richtung es gehen wird, aber ganz ehrlich, das ist alles Spekulation. Da lassen sich jetzt mal noch ein bisschen die Finger davon, aber dass jetzt nicht mehr Sony, EA alleine die Rechte hat, finde ich an sich gut.
Ja.
Ubisoft mit ihrer ganzen Open World Gedönssache ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt erhofft hätte.
Nein.
Also ich glaube, mein Herz hätte höher geschlagen, wenn es gehießen hätte, dass ein Studio wie Name vergessen, mein Gott, die Macher von KOTOR 2, Fallout, New Vegas.
BioWare. Ach nein, Quatsch.
Meine Lieben, ich hab's doch so gerne.
Ich weiß genau, wen du meinst und es fällt mir einfach nicht mehr ein.
Das ist jetzt peinlich. Rausgeschnitten. Obsidian.
Obsidian Games,
genau. Die mittlerweile ja zu Microsoft gehören.
Ja.
Und das, wenn die jetzt noch vielleicht ein Spiel in Auftrag bekommen würden, da wäre meine Freude sehr groß, weil hatte zwar eher KOTOR 1 gespielt, was von BioWare gemacht wurde, aber die hatten KOTOR 2 gemacht, was sehr gut auch sein soll. Spiele wie halt Fallout New Vegas, was wohl das beste Fallout ist, kann man es bestreiten, aber trotzdem, haben die auch gemacht und die können was. Und haben in den letzten Jahren auch andere eigene Marken hervorgebracht, die eigentlich ganz gut waren. Mochte ja auch Dings hier.
Outer Worlds.
Outer Worlds. Sie, ne? Muss ich immer noch durchspielen. Zu viel zu spielen, Pile of Shame wächst immer noch.
Respawn Entertainment, das wäre mein Geheimfavorit für
ja.
an Star Wars Titel.
Das waren ja die, die auch Titanfall gemacht hatten, ne?
Ja.
Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Titanfall mich auch jetzt spielen, weil die sind auch im Game Pass mit drin, glaube ich.
Zwei ist chronisch unterschätzt.
Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Das höre ich auch immer wieder, hatten wir aber auch schon mal hier erwähnt.
Ja, aber nee, das ist tatsächlich so. Ne? Dadurch, dass diese Lizenz weg ist, oder diese Exklusivlizenz besser gesagt weg ist, ich sehe das auch als große Chance für sämtliche LucasArts IPs. Ja? Also Grim Fandango 2 kann jetzt kommen, endlich. Full Throttle 2. Nein.
Wobei ich mich da frage, also ich glaube bei Grim Fandango, da liegen die Rechte mittlerweile bei Tim Schafers Studio.
Ja.
Der hat ja einen Remaster rausgebracht.
Ja, 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 ja.
Aber ja, nee, weil das, darauf wollte ich auch hinaus.
Es ist halt sehr gut, dass das jetzt nicht mehr exklusiv an einem Studio, an einem Publisher an der Backe klebt, sondern dass da jetzt quasi jeder sowas machen kann. Es ist ein uncharakteristisch guter Schritt von Disney, das dann so gelöst zu haben, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wie wenig Konkurrenz bei den Titeln hilft, sah man ja beispielsweise an so Sachen wie diesem hingeschluderten Battlefront. Und
was ist aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme?
Ja, genau, da wollte ich auch gerade hin. Ja, es gibt jetzt gerade, vermutlich ist es dann zu spät, wenn es erscheint, aber ja, jetzt bist du unter Zugzwang. Aber jetzt derzeit kriegt man Battlefront 2 tatsächlich gratis, kostenlos.
Ja. Ja. Ohne Gräten.
Ja, genau, ohne Gräten und ohne Haken, aber mit jeder Menge Beuteboxen gibt es das Ding immer noch im Epic Game Store und zwar kostenlos.
Aber was mich da mit der ganzen Sache noch am meisten interessiert, falls ihr gerade hört, wie ich hier gerade was nachschenke, ja, wir haben immer wieder eine kleine Flasche Wein aufgemacht. Nein, aber wenn die hingehen, also die werden jetzt nicht hingehen und eine Firma, wie auch immer die jetzt genau ist, wie Lucasfilm Games aufmachen, nur um zwei Lizenzen zu vergeben. Die haben ja noch mehr Lizenzen.
Nein, die werden schon intern weiter Spiele machen, gehe ich davon aus.
Und wenn man überlegt, welche Spiele aus dem Hause LucasArts kommen. Also LucasArts ist nicht dafür bekannt gewesen für die Star Wars Spiele, die sie gemacht haben und die sie irgendwie Lizenz gegeben haben an andere Studios.
Sondern?
Für ganz andere Spiele.
Sondern?
Unter anderem die Monkey Island Sachen, Mansion of Madness, also Day of the Tentacle. Wie heißt das? Der erste Teil hieß Day of the Tentacle war der zweite Teil. Der erste Teil hieß, ach, ich hab's vergessen. Er sagt's mir, du musst. Ich hab's vergessen, sag ich doch gerade.
Ich weiß es auch nicht,
das ist gut.
Das Problem.
Aber jedenfalls auch die Indiana Jones Spiele, halt, wie gesagt, haben sie gemacht. Titel,
Fandango, die Full Throttle Spiele, die Monkey Island. Es gibt ellenlange Sachen. Crimson Skies ist von Lucas Games, Lucas Arts. Die ganzen Star Wars Titel, selbstverständlich.
Maniac Mansion hieß es.
Ich war Maniac dran. Mansion, genau.
Ich schaue gerade durch, was noch bekannt ist. Also ja, die Indiana Jones, Empire Strikes Back, X-Wing.
Sam und Max. Sam und Max. Diese ganzen Dinger, ja. wo die Lizenz dann zwischenzeitlich mal bei anderen lag, bei diesen Telltale-Spielen, die ja quasi dann die Lizenz zu Sam und Max hatten und ja auch sogar zu Monkey Island hatten. Was mich beispielsweise freuen würde, wäre, und selbst wenn sie einfach nur mal Remakes von diesen ganzen alten Teilen machen, es gab ja diese zwei HD-Remakes von den ersten beiden Monkey Island-Teilen.
Macht ein Remaster von KOTOR.
Wenn sie ein Remake oder ein Remaster von dem dritten Monkey Island-Teil machen, diese ganzen, das war ja quasi durchgehend handgezeichnet, diese ganzen Hintergründe und die ganzen Figuren, einfach nur mal, damit das Ding auch auf einem modernen Rechner ohne Probleme läuft und du nicht eine Virtual Machine reinschmeißen musst, damit das Ding überhaupt startet. Damit würden sie vermutlich Geld drucken. Wenn sich jemand fragt, wo kommt Geld her, da kommt Geld her. Wenn LucasArts sich beschließt, Monkey Island 3 nachzumachen oder vielleicht Monkey Island 4 gut zu machen.
Also ich muss
erst. Kenne nämlich persönlich, finde ich Monkey Island 4 gut. Es gibt aber auch sehr, sehr, sehr viele Leute in meinem Bekanntheitskreis, die finden, dass Monkey Island 4 der schwächste Teil der ganzen Reihe ist und definitiv gar nicht gut ist. Und das dann irgendwie gut hinzukriegen, wäre vielleicht nicht schlecht.
Also ich kann bei Monkey Island sagen, ich habe vor mittlerweile, glaube ich, vor 12 Jahren oder 13 Jahren Monkey Island 1, also Secret of Monkey Island, nachgeholt. Halt damals noch, bevor es im Remaster war, also noch schön in der alten Version, weil es, glaube ich, auch nicht, zu der Zeit auch nicht mal auf dem PC normal lief, mit halt DOS-Box oder wie das Ganze dann hieß. Den zweiten Teil, glaube ich, angefangen, aber dann auch sein lassen, weil ich irgendwie dann genug hatte.
Da war das einfach ist ein Huhn mit einem Haken.
Okay. Ja, die ganzen Insider, Affen mit drei Köpfen und so weiter.
Affen mit drei Köpfen, du kämpfst wie eine Kuh.
Das habe ich mir überlegt, wie das mal war. Und ich bin auch überlegen, ich glaube, ich habe es auf Englisch durchgespielt zu dem Zeitpunkt. Wie dem auch sei. Jedenfalls sind jetzt die Hoffnungen da, dass Disney mit dieser neuen Strategie, was Spiele angeht, paar alte Marken reaktiviert, mit Marken wie halt Indiana Jones jetzt, aber auch mit Star Wars, mehr macht.
Ja, weil, hoffen wir einfach.
Überlegen wir mal, wie viel Spiele hat EA rausgebracht mit Star Wars 4, Battlefront, Battlefront 2, Squadron und Jedi Fallen Order? Gab's mehr?
In den letzten
Also seit sie Jahren. Exklusiv sind. Ich glaube nur die 4.
Bist du sicher?
Nein, aber schau mal nebenbei kurz noch.
Bist du sicher? Denen gehört ja auch BioWare. Und die haben ja doch dieses
KOTOR war vor dem Exklusivtitel. Exklusiv-Ding.
Gab es nicht auch noch so ein Star Wars Online? Das ist doch auch von ihnen.
Das war auch vorher, glaube ich, vor dem Exklusiv-Vertrag. Also das ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen Geschwurbel. Wie dem auch sei, jedenfalls haben sie in dieser Zeit, in dem sie halt ihre Lizenz hatte, exklusiv
wenig gemacht. Da verhältnismäßig wenig gemacht, zumindest wenig Gutes.
Da gab es auch mal ein Spiel, was relativ fein in der Entwicklung war.
Regelmäßig wurden da Spiele gekillt, ja.
Ja, das ist auch immer so eine Sache. Aber wie dem auch sei, lassen wir das Thema jetzt mal sein, weil
Es gab doch auch hier diese, wo du den Bösewicht spielst.
Unleashed war auch vor dem Exklusivtitel.
Ernsthaft? Also,
normalerweise okay. Ja. Schon mal kurz.
Force Unleashed, genau, hießen die.
Force Unleashed. Ich würde sagen, das ist irgendwie so um 2010 rum. Ne?
Ja, aber das ist so auch EA.
Ja, aber das war halt, wie gesagt, bevor sie den Exklusivzustand hatten.
Ja, hat dann in der Zeit sonst noch jemand Star Wars-Titel gemacht. Das ist ja dann trotzdem quasi exklusiv.
Aber das waren trotzdem immer noch Sachen, die unter LucasArts liefen, die halt dann mit denen zusammengearbeitet
hatte. Ja, okay, ja, gut.
Nee, bevor es Disney war, sagen wir mal so.
Ich verstehe, was du meinst, aber worauf ich hinaus will, ist, trotzdem hatte EA seinen Würgegriff rund um diese Lizenz schon wesentlich länger. Und nicht erst seit Disney den ganzen Quatsch aufgekauft hat, sondern eigentlich schon viel, viel länger gab es quasi nur Spiele aus dem Hause EA.
Die Lego-Sachen sind von?
Ja, die sind nicht von. Die sind Warner Brothers, glaube ich.
Schon mal gerade Studio Traveler's Tales, keine Ahnung. Also es ist Publisher trotzdem LucasArts damals gewesen. Mhm. Mittlerweile laufen die vermutlich unter Warner Brothers, weil ich habe jetzt nur nachgeschaut, welche Titel rauskommen sind unter LucasArts. Das war ja halt bis zur Disney-Übernahme. Mhm. Und der letzte Teil war halt Lego Star Wars 3 The Clone Wars 2011. Davor Star Wars The Force Unleashed 2010. Und das war dann, war das EA überhaupt? Mal nachschauen. LucasArts, das war wohl ein eigenes Ding. Deswegen, also, EA, ja, hat halt schon länger halt Star Wars-Spiele gemacht, aber es gab noch bis zu dem Disney-Deal andere Studios. Und jetzt ist halt wieder dieses nicht nur EA, weil auch EA will in Zukunft weiterhin Star Wars-Spiele machen, das ist ja klar.
Natürlich,
das
ist eine riesengroße Cash-Cow. Warum sollten sie das nicht tun?
Aber ich glaube, sie sind trotzdem nicht ganz glücklich über die Situation jetzt, dass sie nicht mehr die Einzigen sind. Wobei der Vertrag eigentlich bis 2023, glaube ich, hätte laufen sollen. Was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass ab 2023 Spiele rauskommen können von anderen, aber die Entwicklung schon früher beginnen kann.
Ich glaube, es ist so gedacht, ja.
Also in anderen Worten, Indiana Jones und so weiter werden dann wohl, obwohl Indiana Jones ja gar nicht von diesem Deal betroffen ist, glaube ich dann. Egal.
Kein Schimmer.
Lass uns zu unserem letzten Punkt kommen, und zwar unserem zweiten Teil zu den Spieleverfilmungen.
Oh boy, ja.
Das wird nochmal, ich versuche es relativ kurz noch zu halten trotzdem. Machen wir nochmal kurz ein bisschen Uwe Boll-Sachen, die wir noch offen stehen hatten.
Habe ich mehr als einen Monat darauf gewartet, nochmal über den Quatsch reden zu können.
Das Gute ist, ich habe von denen eigentlich keinen gesehen, jetzt, die ja offen sind. Postal?
Ach, ja.
Hast du gesehen?
Ja, furchtbar.
Okay, mehr muss man nicht dazu sagen. Far Cry.
Den habe ich nicht gesehen. Das ist auch mit Til Schweiger, oder?
Ja, und das war Grund genug für mich zu sagen, Uwe Boll und Til Schweiger, nee, danke. Obwohl, und da kommen wir kurz zurück auf Spielegrafiken und der Sprung, als Far Cry 1 raus war, das war im ersten Jahr, glaube ich, als es raus war, hatte ich mir in diesem Zeitraum eine neue Grafikkarte geholt. Und ich war auf einer LAN mit Freunden und habe dann das Spiel mit der neuen Grafikkarte dann gespielt und wir saßen alle herum und war einfach nur so, oh, mein Gott, ist das schön. Hm. Und ja.
So ein tolles Erlebnis auf einer LAN mit Crysis hatte ich damals. Neue Grafikkarte gekauft und dann auf einer LAN hingegangen, Crysis angeschmissen und es lief nicht ganz so toll. Und ich kann mich sehr gut erinnern, vor allen Dingen, weil mein bester Freund mich regelmäßig daran erinnert. Er saß neben mir und ich habe mich lautstark darüber beschwert, dass Explosionen von Fahrzeugen und so weiter alles in Zeitlupe abläuft. Und das ist ja alles so cineastisch, ist ja totaler Quatsch. Warum machen die sowas, damit das Ganze in Zeitlupe? Dabei ging das Spiel nur einfach bei Explosionen quasi in den einstelligen Frames-Modus über, was dann bei mir den Effekt hervorrief, als ob es in Zeitlupe ablaufen würde. Und darüber mokiert er sich bis heute.
Ich muss gerade nebenbei versuchen, hier eine schnelle Nachricht zu machen, weil meine Pläne für den Abend muss ich noch kurz nebenbei noch irgendwie geregelt bekommen.
Ja, wir wissen, Jeff, du bist in einer Beziehung.
Ja. Nein, aber mir geht es nur du darum, weil ich hatte jetzt mein Handy gerade im Flugmodus und dachte so,
600 Nachrichten, ja genau, während der alte
Zauselbart
sowieso schon irgendeine blöde Anekdote erzählt, die ich nur auf einem Ohr zuhöre, kann ich genauso gut derzeit irgendwelche Antworten
nein,
in mein Handy
eintippen. Nein.
Ja, gib's zu.
Er hat recht, du sagst ihm nicht, aber er hat recht. Aber
ja, zurück zu schlechten Filmen und weg Erlebnis, von schlechten Grafikkarten. So.
Dieses Oha-Erlebnis
ja.
Wird wohl bei dem Far Cry-Film ausgeblieben sein, bei den meisten Leuten.
Ja, vermutlich.
Aber ja, Far Cry kommt 2008 raus, Postal 2007. Schauen wir kurz, was dann ungefähr noch in diesem Zeitraum dann kurz danach war.
Das ist auch so was ich nicht verstehe. Zu dem Zeitpunkt waren die Spiele noch eh schon alt.
Ja, aber die Lizenzen waren auch billig.
Ja gut, das stimmt. Das stimmt.
Das ist das Uwe-Boll-Prinzip.
Das ist Uwe-Boll-Prinzip, das stimmt.
Billig an Lizenzen kommen, irgendwie an Filmförderung. Wir filmen 13 irgendwo in Baden-Württemberg. Kriegen wir doch da ein bisschen Filmförderung. Wir machen noch irgendwie was in Dänemark. Filmförderung. Man muss sich nur seine Filme anschauen. In den Abspann. Filmförderung.
Der Abspann ist vermutlich 18 Minuten lang nur Filmförderfonds.
Vielen Dank für euer Geld.
Ja.
Ihr Idioten. Nein, aber dann 2009 ein Film, den ich auch nicht gesehen hatte, weil, warum auch Street Fighter The Legend of Chun-Li. Lassen wir sein. Dann glaube etwas besser, weil eigentlich großes Hollywood-Kino habe ich aber nicht gesehen, obwohl ich die meisten Schauspieler eigentlich ganz mag. Prince of Persia, The Sands of Time.
Den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Der soll aber auch gar nicht jetzt so grottenschlecht sein anscheinend.
Ja, also ein relativ annehmbarer Film. Also Popcorn-Kino, Hollywood-Kino, aber noch relativ nahe genug an der Vorlage. Jetzt kein wir nehmen den Namen und gehen trotzdem jetzt in die Richtung.
Vermutlich einfach auch, weil genau in dem Moment ja auch praktisch die zweite Renaissance dieser Franchise ja auch war. Ne? Da gab es ja, glaube ich, sogar gleichnamig der Spieletitel damals,
ja.
So ein Action-Jump'n'Run.
Das übrigens, glaube ich, jetzt demnächst remastered
ernsthaft?
Rausgekommen ist oder rauskommen soll. Das ist gerade, ich schaue jetzt mal nach nebenbei, mach eine Live-Recherche, aber gebt dir noch einen kurzen einen Film, dann kannst du vielleicht daran.
Damit ich mich nochmal aufregen kann, ja.
Genau, aber schau mal gerade, wie er ist ungefähr. Eigentlich kommt jetzt ein großer Zeitsprung hier, wenn ich das richtig sehe. Wobei, 2014 Need for Speed. Mit Aaron Paul, glaube ich.
Richtig, genau, das ist doch mit, ich wollte gerade sagen, das ist doch dieser ja, mit dem Breaking Bad Schauspieler. Habe ich tatsächlich nie mit der Spieleserie in Verbindung gebracht, diesen blöden Film. Der soll auch einfach produktionsqualitätmäßig gar nicht mal so schlecht sein. Vermutlich ist der einfach so auf diesem Niveau von Fast and Furious Filmen einfach absolut sinnlose, aber trotzdem genießbare Unterhaltung. Etwas, was man sich halt anschauen kann. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber...
Wie du halt sagst, also mit halt Fast and Furious in dieser Zeit, man hat sich auch irgendwo gedacht, so hey, aktuell Autofilme laufen, genau. Wir haben hier eine Spiellizenz, wir kriegen die Spiele-Kiddies jetzt auch noch ins Kino rein. Ich glaube, er war nicht wirklich erfolgreich, aber das ist das auch nicht ausschlaggebend.
Davon dürfte man ausgehen, dadurch, dass es keinen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Teil Hot Pursuit und Tokyo Drift davon gibt.
Ja.
Also.
Aber ich habe gerade noch nachgeschaut gehabt mit Prince of Persia, The Sands of Time. Also der Titel spezifisch kam 2003 raus, aber das war, glaube ich, der Neubeginn dieser Franchise in dem 3D-Zeitalter. Mhm. Und da gab es bestimmt noch, also gab es noch andere Titel, die später kamen. Aber ja, es gibt aktuell, wenn ich richtig gesehen habe, Remake. Gibt es das Remake, das am 18. März rauskommen soll. Ja, hab aber bei Rocket Beans dazu einen kurzen Eindruck, also kurze Meinung dazu gehört von jemandem, der es angespielt hatte, glaube ich zumindest. Und da war es eher so, ja, sieht dann für einen Remaster trotzdem irgendwie so aus. Also es sehe so aus, wie man sich vorstellt, wie es damals ausgesehen hat in der Erinnerung. Okay. Also, naja. Aber egal, es ist, also die Prince of Persia Spiele waren keine schlechten aktuellen Jump'n'Runs. Auch die alten waren eigentlich ganz gute Spiele entsprechend.
Hatten ja entsprechend cooles Gameplay mit diesem hin und her, auf diesen Stangen hin und her balancieren und so. Das war eigentlich ganz cool. Und
hier halt Sands of Time, dieses Zeit-Zurück-Dreh-Feature, glaube ich, war es. Also es sind ganz ordentliche Jump'n'Runs bis zu sehr guten Jump'n'Runs entsprechend ganz cool. Und auch nachvollziehbar, warum man diesen Film gemacht hatte. Weil auch um diese Zeit rum war, glaube ich, noch immer dieser die Mumie-Filme, die ersten drei, ja, die stimmt. Sind auch noch so bis in diese Zeit reingefallen. Ja, ich glaube, Teil 3 kam so in die Zeit raus.
Ganz stark in der Populärkultur da noch drin, ja.
Und dann ein Film, wo wir, glaube ich, beide der Meinung sind, dass der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, Warcraft.
Ja.
2016.
Ja, weil also der hat für meine Begriffe zu viel unnötige Kritik kassiert. Ich muss sagen, ich weiß nicht unbedingt, wieso.
Das CGI war phasenweise dann doch irgendwie ein bisschen cheesy oder ein bisschen seltsam, was ich verstehen kann, aber ganz ehrlich, das ist ein CGI, was teilweise comichaft ist, weil diese
Welt ist halt einfach comichaft.
Und dann das mit der Realwelt zu vereinen, also halt die Menschen, die als Realpersonen rumgelaufen sind, das war jetzt nicht so einfach. Storytechnisch haben sie das relativ gelungen runtergedampft, finde ich halt, diese Grundessenz von Warcraft 2 und 3 oder so? Nee, was war's
nochmal? Es ist die Basisstory von Warcraft 1.
Das war's 1, okay. Ja. Weil hab die Sachen teilweise, als ich WoW gespielt hatte damals, in Zusammenschnitt nochmal oder halt in Videos mal nachgeholt und im Spiel ein bisschen nochmal mitbekommen. Aber im Endeffekt.
Bei Killian Experience gibt's die beste Retrospektive über die Warcraft-Geschichte.
Eine ernst gemeinte oder auch so eine sarkastischer Zerriss wie bei anderen Franchises?
Es ist eine ganz, 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 ganz ernst gemeinte Retros. Nein, natürlich nicht. Du kennst Killian Experience offensichtlich nicht.
Nein, deswegen
klicke ich bloß nicht auf den kleinen, süßen, roten Panda in dem Dreispitzhut. Nein.
Nein, aber
nein, also der einzige Kritikpunkt irgendwie für mich, der Film versuchte irgendwie zu krampfhaft ein Herr-der-Ringe-Film zu sein und dann quasi seine eigene Daseinsberechtigung mit so einer riesengroßen Franchise dann zu kriegen. Das bleibt aus, aber ich fand die Story eigentlich ganz, wie du sagst, ganz gut erzählt. Es sind ein paar Retcons drin, die Dinge verändern, aber die insgesamt halt einfach für einen Film auch Sinn ergeben. Und ich fand auch die Schauspielerbesetzung eigentlich ganz passend, ganz gut. Die Leistung von allen war eigentlich auch ganz gut. Der visuelle Stil hat mir sehr gut gefallen. Also von daher, wie gesagt, der hat gar keine so guten Bewertungen auf all diesen Online-Portalen.
Aber IMDb ist 6,8, was noch eigentlich ganz okay ist. Ist
passabel eigentlich. Ne?
Also aber es entspricht eigentlich mehr, also ich würde jetzt eher, würde ich sagen, 7,5.
Hätte ich dem auch gegeben, wenn ich jetzt irgendwie eine Nummer da anbringen müsste. 7,5, 7,5 ist glaube ich, fair.
Ich glaube, das hier ist Google oder irgendwie, was Google hinten vorausfischt. Da ist er bei 4,4. Rotten Tomatoes
gibt
28%.
Ja, genau, ne? Das ist den ich irgendwie so im Kopf habe.
Aber also diese ganzen Index-Sachen sind oft mit Vorsicht zu genießen.
Das ist, weil der Film von Allianzlern bewertet wurde und der Film sich eigentlich um die Horde dreht. Nein.
Ich war Horde. Also bei WoW. Ja, Faust. Dann, das war 2016. Und im selben Jahr, kann das sein, Assassin's Creed?
Keine Ahnung, nie gesehen.
Schau nochmal ganz kurz. So, Warcraft war das 2016. Wo ist es?
2016 könnte schon hinkommen.
16, ja.
Den habe ich noch in Wien gesehen.
Weil Assassin's Creed habe ich vor ein paar Wochen nachgeholt. Und hatte mich eigentlich, weil die Meinungen relativ schlecht waren zu der Zeit, ja, 2016, mich auf nichts Gutes vorbereitet, war aber dann dennoch, ja, nicht zufrieden, aber dann die Katastrophe ist ausgeblieben.
Ist das mit Fassbänder, glaube ich, ne?
Ja, okay. Wie halt der Animus dargestellt wird, ist komplett falsch, weil im Spiel ist es einfach nur, du legst dich hin, wirst angeschlossen, liegst halt da in was auch immer und hier wirst du so an einen Roboterarm angeschlossen, wo du halt wirklich bewegst und in dieser Welt und mit Hologramm. Das ist halt klar, für einen Film macht das Sinn, weil ein Film halt visuell ist.
Das ist, weil Kinogänger keine Ahnung haben
und ja.
Du denen quasi einen Crashkurs in deinem Universum geben musst und die verstehen sowas nicht, wenn das kein Roboterarm ist.
Und das Ding ist, die Story an sich war halt flach. Also ich muss sagen, also Assassin's Creed 1 habe ich nicht durchgespielt, weil mir das Gameplay dann doch zu noch krasser, wiederholender war, als allgemein die Ubisoft-Formel schon ist. Dann 2 mochte ich sehr gerne, Brotherhood mochte ich sehr gerne, Assassin's Creed Revelations, das waren dann die drei Teile, die die Ezio-Trilogie abgeschlossen haben. Die fand ich sehr gut, also die habe ich echt gemocht, weil auch die Story interessant war, cool war, dieses ganze Assassinen-Templar. Das wird hier, also dieses Assassinen-Templar-Ding wird hier gar nicht mal so schlecht dargestellt, aber trotzdem bleibt es dann doch sehr, obwohl der Cast, also ich muss ehrlich sagen, von allen Spieleverfilmungen ist wohl dieser Cast hier mit am besten. Du hast halt Fassbender, du hast Marion Cotillard, du hast Jeremy Irons. Also das sind drei große Namen, mit denen du eigentlich, Namen, ja. Ne, da kriegst du das Geld rein, da kriegst du halt die ja. PR rein. Die sind teilweise ein bisschen verschenkt, aber also speziell Fassbender spielt halt so ich mach jetzt das nicht, ich mach jetzt doch das, ich mach jetzt hier. Egal. Also ist ein Film, man kann sich den anschauen, alle Hardcore Assassin's Creed Fans werden den Film hassen, weil er halt dann doch gefühlt dann doch relativ abweicht von dem ganzen Animus falsch dargestellt. Versucht, die ganze Sache um den Apple of Eden noch ein bisschen weiter zu erzählen, die man aus dem ersten Teil bis halt zu, ich glaube sogar bis zum dritten Teil mit Connor kennt. Aber ja, jedenfalls kann man sich mal anschauen. Ist auch aktuell, wenn ich ihn richtig sehe, bei Netflix zu sehen. Da hat ihn, glaube ich, mit mir nochmal reingezogen. Was haben wir denn noch hier? Ich lösche mal die Filme, die wir jetzt schon hatten, sonst komme ich ja gar nicht mehr klar. Den können wir abhaken direkt. Angry Birds 1.
Hast du den gesehen?
Nö.
Ich fand den gar nicht mal so, also er ist offensichtlich auf diesem Niveau von Despicable Me und Minions und einfache Kost, aber er ist eigentlich ganz okay.
Habe ich noch gesehen, dass wir...
Hätte schlimmer sein können, dieser blöde Film.
Habe ich gesehen, dass wir noch einen Film hier übersprungen haben, also ich übersprungen hatte. Ich bin nur kurz am Schauen.
Also nicht, dass ich das Ding im Kino gesehen hätte, um Gottes Willen. Nein, ich habe ihn mir irgendwann mal bei 6,5 Promille auf Netflix angesehen.
Okay. Ja, wir hatten einen Film noch übersprungen oder ich hatte ihn übersehen hier aus dem Jahr 2008. Max Payne. Ich habe ihn nie gesehen, aber ich muss sagen, Max Payne 1 und Max Payne 2 liebe ich. Nicht abgöttisch, aber sie sind Filme, die haben einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen. Max Payne 1 ist eins der...
Spiele, nicht Filme.
Ja, ja.
Ja, wie du sagtest, Filme.
Ah, sorry. Nein. Max Payne 1 ist auch ein Spiel, was ich mit meinem Bruder zusammen gespielt hatte, als er noch Spiel gespielt hatte. Max Payne 2 habe ich ein paar Jahre danach nachgeholt, weil das wunderbare Spiel. Max Payne 3, stilistisch doch anders, nie durchgespielt, aber war immer noch froh mit der Reihe. Hab die Finger auch erst vor dem Film gelassen, einfach weil ich genau wusste, das wird nichts. Und ich glaube, das war Mark Wahlberg.
Dabei könnte man aus dieser Franchise so viel machen.
Ja, das ist echt eine gute Vorlage. Also das ist wo auch die Vorlage, wo ich sage, bitte nochmal neu machen und richtig. Mhm. Also von all diesen Spielen, die wir jetzt gespielt hat oder alle Filme, die wir hier drin hatten, das ist dann doch, glaube ich, so das Ding, was es am meisten lohnt, nochmal zu machen. Tomb Raider, der neue mit Alicia Vikander, habe ich nicht geschaut.
Nö, auch nicht.
Ich habe schon mal gespickt. Wir haben nachher noch einen
Spieler von. Ich hatte die anderen ja auch nicht wirklich gesehen. Also
die anderen habe ich gesehen und deswegen kann ich auch sagen, die sind Buch. Also für ihre Zeit sind sie halt das, was es sind, aber es sind halt
Standard-Action-Streifen.
Ne? Austauschbar. Ja. Und der neue Teil orientiert sich auch mehr an den neuen Spielen, wo halt die junge Lara Croft ist, die auch ein bisschen mehr. Das ist teilweise schon ein bisschen so ein Torture-Game.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch eher so Torture-Porno, ne?
Ja, das ist teilweise echt krass. Also ich muss das Spiel immer noch durchspielen, was wohl nie passieren wird, weil, Aber der Film orientiert sich ein bisschen mehr daran. Ich weiß, dass Erik nachher den Film eigentlich ganz gut bewerten wird. Ich kann halt nicht viel dazu sagen, weil ich nicht gesehen habe. Will ihn mir nochmal nachholen. Auch 2018 kam raus ein Film, den ich auch nicht gesehen habe. Rampage. Also ein Film mit The Rock basierend auf einer Spiellizenz, wo ich jetzt nicht gedacht hätte,
Dass das ein Spielefilm sein soll.
Ne? War halt ein Spiel.
Großer weißer Gorilla und Typ mit Schusswaffe. Könnte genauso gut ein normaler Standard-Action-Horror-Film sein.
Aber das Spiel, also die Grundlage, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist so ein Kampfspiel, ne?
Ist ein Kampfspiel mit einfach nur Monstern, die halt.
Städte verwüsten, ne?
Ja, die kämpfen halt in der Stadt.
Ja.
Das ist, also ich hatte das Spiel mal irgendwie. Filmvorlage.
Dann könntest du Schiffe versenken als Spielefilm hinzuzählen. Das gibt's ja auch.
Ich dachte, jetzt würdest du sagen, du könntest ja da auch einen Film machen aus
Man könnte ja, aus könnte ja, wenn man genügend Hasch geraucht hat, könnte man daraus ja einen Film machen. Es gab tatsächlich Wahnsinnige, die daraus einen Film gemacht haben. Das ist ja grausam.
Mit so wunderbaren Schauspielern wie Rihanna.
Ernsthaft?
Ich glaube ja.
Gott.
Aber okay. Vielleicht war Battleship.
Battleship.
Vielleicht war das auch ein ganz guter Film, wer weiß.
Ich habe mal 20 Minuten davon gesehen. Das sind 25 Minuten meines Lebens, die ich nie mehr zurückkriege.
Oh Gott. Okay, wir haben es fast geschafft, Leute. Wir sind dann bei den zwei letzten Filmen, die ich auch eigentlich recht gut finde. Und zwar einmal 2019, dann Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Mhm. Gesehen?
Ja.
Meinung?
Ich glaube, wir haben den noch zusammen gesehen im Kino, oder?
Ich habe den vor kurzem nachgeholt, hier zu Hause im Heimkino.
Wem habe ich den dann angesehen? Aber ist egal, ich hab den nämlich zweimal gesehen im Kino. Vermutlich mit Leuten. Ich fand den eigentlich ganz gut. Mhm. Also so gut, wie so ein Film halt sein kann.
Er lebt von Ryan Reynolds im Endeffekt.
Er lebt von Ryan Reynolds, genau.
Aber hat eine Standard, aber eigentlich ganz nett erzählte Story. Ist für Pokémon-Fans, glaube ich, ein Genuss.
Es ist für Pokémon-Fans ganz toll, einfach weil du diese ganzen Details hast. Diese kleinen Figuren, die sind alle so niedlich und garantiert nicht darauf ausgelegt, um kleine Plüschtiere zu verkaufen. Und einfach ganz toll.
Und er spielt ja, glaube ich, sogar, wenn ich es richtig verstanden hatte, in der Welt von dem Original, also eigentlich das in der Welt vom Anime wirklich. Das ist nicht irgendwie losgelöst, sondern der Mewtwo in diesem Film ist auch der Mewtwo, den man im ersten Pokémon-Film dann halt gesehen hat. Weil den Film damals habe ich im Kino gesehen, habe auch vor kurzem, als ich meine alten Pokémon-Karten, die ich noch hier rumliegen habe, ausgepackt habe, um zu schauen, ob da was Wertvolles dabei ist, da gab es ja vor kurzem einen Hype, habe ich auch die Probokarten von damals gefunden, glaube ich, ausgepackt, kein guter Zustand, kein Wert. Aber, und dann kommen wir zum letzten Film, der auch eine gewisse Kontroverse hatte, als der Trailer rauskam, und zwar Sonic the Hedgehog.
Hast du den gesehen?
Ja.
Ja, und? Taucht da was?
Ja.
Ja, okay, gut.
Ich war überrascht.
Cool, okay, hey,
passt. Weil es ist eigentlich ein Film, also ganz ehrlich, der lebt auch zum großen Teil dann halt von jemandem wie Jim Carrey als Dr. Robotnik, beziehungsweise Eggman. Dr. Eggman? Ich glaube, in Japan heißt er Dr. Eggman.
Ja.
Also früher hieß er mal so, oder? Egal.
Ja.
Der ist in meinen Augen ganz gut, ist halt. Irgendwie dann doch wieder dieses klassische Hollywood-Ding mit dem ganzen Slapstick und mit dem ganzen Augenzwinker-Zwinker und auch diesen, wie soll ich sagen, diesen, ich laufe jetzt ganz schnell und alles ist langsam und mache jetzt irgendwie da Montagen. aber er funktioniert und man ist ja sich immer noch nicht sicher, ob diese erste Version, diesem anderen Modell.
Das ist eigentlich das Einzige, was ich über diesen Film weiß, ist, dass es diesen ersten Trailer gab und dann gab es einen derartig schlimmen Backlash, weil einfach dieses Design von Sonic halt einfach so scheiße war. Ja? Selbst ich als Nicht-Sonic-Fan wusste instantan, das ist einfach falsch. Ja? Das ist sowas von falsch, wie diese Figur ausgesehen hat. Dann gab es irgendwie quasi in 6 Monaten Rekordzeit, wir machen komplett neues Design, Redesign, jetzt sah die Figur komplett anders aus, so wie man sich das halt vorstellt. Ne? Und ich glaube nach wie vor nicht, dass das nicht von vornherein so ausgesehen hat und dass es nicht einfach nur ein sehr geschickter Marketing-Schachzug war.
Da bist du ja, und wie gesagt, sind wir nicht die Einzigen, weil ich bin da auch am Überlegen, also das ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber im Endeffekt, der Film ist in meinen Augen doch gelungen, speziell, okay, wenn man jetzt mal alle Filme, die wir jetzt aufgezählt haben, diese Folge und letzte Folge schaut.
Einfach sehr viel Müll dabei.
Ja, und gehören halt Filme jetzt wie Sonic the Hedgehog, wie Pikachu, wie halt auch sogar.
Gehören dann eindeutig zu den Besseren.
Sogar ja. Assassin's Creed, muss man dazu sagen. Oder auch, ich glaube, Erik hat nachher, hören wir jetzt gleich in den Momenten.
Was spoilerst du denn so?
Ja, hallo, ich bereite vor, ich teaser, ihr müsst dranbleiben, Erik ist gleich dran. Nee, aber ich glaube, mein Platz 1 oder mein Film, dem mir am meisten gefallen hat, im Endeffekt, wo ich auch fand, dass das Feeling vom Spiel aufgegriffen wurde, am besten war Silent Hill. Das hat für mich am besten funktioniert. Die Reihe, die ich am meisten verachte, weil es auch die einzige Reihe, glaube ich, ist dann halt Resident Evil, weil Teil 1, hatten wir letzte Folge schon ein bisschen besprochen, Teil 1 war eigentlich noch ganz okay.
Brauchbar und danach ging es steil bergab.
Aber massivst und, aber gut, dazu vielleicht später nochmal mehr. Erstmal, oder willst du noch kurz was zu Hedgehog und sowas
sagen? Nö, eigentlich nicht, nee.
Okay, dann hören wir mal kurz mal rein, was der Erik zu sagen hat. Hoffentlich passt auch die Lautstärke.
Hallo Pixelplausch, hallo Jeff, hallo Dan, viele Grüße vom Kinocast. Ihr hattet ja in eurer letzten Sendung das Thema Videospielverfilmung, hat damit quasi in unserem Revier geräubert vom Kinocast. Deswegen fühle ich mich doch gleich berufen, da auch mal ein bisschen rein zu grätschen. Und Jeff hat ja auch geschrieben, er würde sich vielleicht über einen kleinen Audiokommentar freuen. Auf jeden Fall müsst ihr euch ja damit jetzt auseinandersetzen, ob ihr wollt oder nicht. Denn ich habe meine beiden Kollegen, die liebe Kate und den lieben Chris, gefragt, was sind denn so eure Top-Videospiel-Verfilmungen und habe natürlich meine eigenen da auch. Ich habe mir so eine Liste gemacht und deswegen habe ich jetzt für euch eine Top 7 unserer Kinocast-Videospiel-Verfilmungen auf Platz 7.
Ein tödlicher Virus, der die ganze Welt verseuchen könnte, ist entwichen.
Ja, Platz 7 ist bei uns eine der erfolgreichsten Verfilmungen von Videospielen, also zumindest wenn man nach den Einspielergebnissen geht, auf der ganzen Welt erfolgreich, unter anderem auch besonders auf dem asiatischen Markt, nämlich die Resident Evil-Reihe. Teil 1, kann ich mich erinnern, war ich damals sehr begeistert im Kino. Und wir machen weiter mit Platz 6.
Wir haben seine Blutlinie 500 Jahre zurückverfolgt, bis zum Credo der Assassinen.
Den Film hatten wir sogar in der Sneak Preview gehabt vor einiger Zeit und ich war sehr begeistert, wie sie es umgesetzt haben. Ist natürlich wie immer bei Videospielverfilmungen nicht perfekt und wenn man die Spielereihe mag, man kann nicht alles umsetzen im Kino, aber es war trotzdem ziemlich cool gemacht. Und ich glaube, über den hattet ihr noch gar nicht gesprochen. Platz 5.
Sharon! Christopher, Sharon ist verschwunden. Ich brauche deine Hilfe.
Hier stimmt was nicht. Bitte komm schnell her.
Extrem gruselige Stimmung. Silent Hill ist mir immer noch in Erinnerung. Habe ich damals irgendwie, hat mich völlig auf den falschen Fuß erwischt und ich habe mich sehr, sehr gegruselt im Kino. Ich kannte natürlich das Spiel, ich glaube PlayStation 1 war das damals. Ja, sah ein bisschen, ja, auch seltsam aus auf der PlayStation, aber Film hat mir gut gefallen. Platz 4.
Du bist also ein sprechendes Pikachu ohne Erinnerung, aber dafür koffeinsüchtig.
Ich kann damit aufhören, wenn ich will. Das ist nur eine Entscheidung. Noch eine Runde extra stark. Schwarz wie die Nacht. Danke, Süße.
Meisterdetektiv Pikachu. Hätte ich nicht gedacht, dass sie den so nett umsetzen können, den Film, weil, hey, Pokémon Go, Pikachu oder hier die Pokémon-Filme, ja, was soll man da für einen großartigen Realfilm draus machen? Aber es ist sehr schön gemacht, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ein toller Film. Platz 3.
Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ.
Sonic the Hedgehog, ein Film mit einer sehr, sehr schwierigen Geschichte, nachdem der erste Trailer so verrissen wurde und sich das die Filmfirma zu Herzen genommen hat, nochmal neu korrigiert hat. Und dann kam er auch noch in so einer seltsamen Phase raus mit ersten Corona-Kinoschließungen und so weiter. Hat ja dann doch ziemlich gut performt an der Kinokasse. Platz 2.
Gestern Abend war George 2 Meter groß und wog 225 Kilo. Was passiert mit meinem Freund?
Wissen Sie, was eine Genomeditierung ist? Die Veränderungen sind absolut unvorhersehbar.
Auch ein Film, den wir in der Sneak Preview hatten. Rampage. Big meets Bigger. Wer das Spiel kennt, das alte, ich hatte es auf dem C64, glaube ich. Sehr seltsames Spiel. Aber irgendwie witzig und man hat es immer mal gern gespielt. Und daraus eine Verfilmung mit Dwayne the fucking Rock Johnson, also wunderbar, cool geworden. Platz 1.
Wie heißen Sie?
Lara.
Nachname?
Croft.
Tomb Raider. Ihr habt euch ja sehr auf die Reihe mit oder die Filme mit Angelina Jolie fixiert gehabt in euren Besprechungen. Ich finde persönlich die neue Verfilmung mit Alicia Vikander ziemlich gut. Deswegen habe ich hier den Trailerausschnitt auch von da genommen. Wenn ihr die nicht kennt, schaut mal da rein. Hat einen ganz anderen Stil und finde ich sehr gut. Deswegen bei uns auf Platz 1. Ich weiß nicht, welchen Platz 1 mit Tomb Raider die anderen reingenommen hatten. Ich nehme auf jeden Fall die neue Version rein. So, das war unsere Top 7, die euch ein bisschen Anhaltspunkt gibt, wie wir so drüber denken. Und wir haben uns auch noch mal ausgetauscht nach Wünschen für mögliche Videospielverfilmungen. Und hier habe ich eine kleine Top 3, die machen wir allerdings ohne viel Shishi. Platz 3 ist Escape from Tarkov, ein Spiel, was ich selber auch schon gespielt habe, aber der Chris spielt das sehr intensiv und findet das extrem toll. Ich gucke auch öfters mal Twitch-Streamern zu, wie sie das spielen. Könnte sehr viel Material hergeben für eine tolle Action-Geschichte. Dann Platz 2, Half-Life. Wer wünscht sich's nicht? Mit einem guten Darsteller, mit einem guten Skript könnte das richtig gut funktionieren, denn das Spiel war ja selbst schon so eine Art Film mit Spiel und so weiter. Also würde sich wahnsinnig gut anbieten. Und was könnte wohl auf Platz 1 sein? Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen von den Kommentaren her und der Chris sieht das aber auch ähnlich, denn Fallout würden wir uns tatsächlich eine Verfilmung wünschen von diesem postapokalyptischen Abenteuer. Da kann man so viel machen. Und jetzt mittlerweile mit der Tricktechnik, die möglich ist, da würde so viel gehen. Und wenn das Skript gut ist, das kann richtig gut funktionieren, weil das Setting gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel her. Dann habe ich noch ein paar Anregungen für euch. Also zum einen, ihr habt ein bisschen Monster Hunter zerrissen oder schon im Vorfeld zerrissen. Finde ich ungerechtfertigt, weil der Trailer, der sieht eigentlich so aus, als hat er sehr, sehr viel Potenzial. Und wenn man bedenkt, wer dahinter steckt, hinter dem Ganzen und wer da alles involviert ist, bescheinige ich dem Film ein sehr großes Erfolgspotenzial. Und ich glaube, mir könnte der auch sehr, sehr gut gefallen, der Film. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, auf diesen Film. Auch wenn er sich jetzt natürlich nicht Wort für Wort an alles, was im Spiel passiert, hält. Eine kleine Anregung noch zu euch, zu eurem Thema mit den Videospielverfilmungen. Es gibt ja sehr viele Filme, die sich irgendwie so anfühlen, als hätten sie irgendwas mit Videospielen zu tun als Grundlage und aber irgendwie nur das Setting nutzen oder bestimmte Teile davon. Zum Beispiel Flucht der Karibik sind eindeutige Anleihen von Monkey Island drin. Auch sehr interessant in der Hinsicht ist Ralf Reichts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die zwei Filme. Da sind natürlich eindeutige Videospielanleihen drin, obwohl es jetzt nicht direkt von einem Videospiel abstammt. Oder auch zum Beispiel solche Filme wie Pixels, aber der war jetzt nicht so gut. Ja, vielleicht mal so als Diskussionsanregung, so Filme, die irgendwie so videospielmäßig sind, aber nicht wirklich von Videospielen abstammen. Okay, das war's schon von mir, beziehungsweise von uns, denn ja, wie gesagt, ich habe die anderen Kollegen auch gefragt. Viel Spaß bei eurem Podcast weiterhin und bin gespannt, was da noch so kommt von euch alles und für Themen, was ihr da besprecht. Viele Grüße hier aus Stuttgart. Tschüss, euer Erik.
Ja, da war eine Menge an Inhalt, Feedback, Anregungen drin. Angefangen mit Monster Hunter, weil Erik meinte halt, weil halt die Leute, die halt drin beteiligt sind, hat er Hoffnung. Bei mir ist genau das der Grund, warum ich denke, mein Gott, nein. Weil für mich haben die Verantwortlichen die Vorlage Resident Evil in die Scheiße geritten. Also wir hatten vorhin nochmal kurz auf R gesprochen, Teil 1, sind wir uns beide einig, ist relativ okay, annehmbar, wird der Vorlage noch etwas irgendwo gerecht. Aber danach ist ein steiler Ritt bergab. Also, und wenn ich den Trailer sehe. Aber der Film, da gebe ich Erik wiederum recht oder euch drei recht.
Er wird erfolgreich sein, ja.
Definitiv. Speziell auch wiederum in Asien, weil es ist halt ein Spiel, was in Asien sehr gut funktioniert. Resident Evil hat in Asien bisher gut funktioniert.
Nicht nur da, also auch in USA und in England läuft das super. Also.
Aber speziell in Asien, es ist halt ein richtiges Japano-Game in der Hinsicht. Und
das stimmt.
Grindlastig bis zum Vergasen und das ist einfach so ein Ding. Was wollte ich noch aufgreifen? Anregung mit Fallout und Half-Life. Du meintest bei Half-Life, ja, da wäre Alyx
vielleicht. Ich sehe es sehr schwierig, die Mainline-Half-Life-Titel zu verfilmen. Also jetzt die mit Freeman als Hauptfigur. Was man sich vorstellen könnte, wäre solche Sachen wie Blue Shift zu verfilmen, also quasi die Barney Calhoun-Story oder einfach irgendjemand anders zu erzählen in diesem Universum, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt genau die Half-Life-Story ist einfach unmöglich für meine Begriffe zu erzählen. Als Fernsehserie vielleicht, als Film garantiert nicht. Auch einfach, weil es viel zu komplex ist, dieses Thema von in dieser Untergrundversuchsstation und dann erstmal da rauskommen, wieder an die Oberfläche und dann rausfinden, was da eigentlich vor sich geht und so. Das kannst du ja unmöglich in einer Stunde, 20 Minuten erzählen. Ne?
Hab gerade einen Gedanken, wäre auch vielleicht, also jetzt abgesehen von dem, was man sehen wollen würde, aber einfach von dem Fakt, wie erfolgreich es sein würde, wäre auch, glaube ich, Half-Life das falsche Pferd, weil es ist zwar ein Spiel, was sehr bekannt ist und auch beliebt ist, aber wirklich in der Gamerschaft. Das heißt, kein Spiel, was den Sprung aus.
Was die anderen Leute auch nur anspricht, ja.
Das heißt, kein popkulturelles Spiel oder Titel, wie jetzt zum Beispiel Witcher hat es im Vorfeld schon geschafft, bevor die Serie rauskam, über die Grenzen der Gamerschaft hinaus bekannt zu sein, auch weil es die Bücher halt gibt.
Genau.
Aber dafür denke ich mir halt, dass Fallout interessant wäre, zumindest die Welt. Hat auch wiederum das Problem, dass ja eigentlich der Hauptcharakter, der jetzt zum Beispiel bei den Witcher-Spielen maßgeblich ist. In Fallout hast du keinen Hauptcharakter, dafür aber eine Welt, die genug Material hergibt.
Da kannst du halt unendlich viel draus machen.
Das genau, da kannst richtig, du halt sehr kreativ damit umgehen. Aber trotzdem sollte man der Welt dann irgendwie doch treu bleiben. Auch wenn kurz auf Air meinst du noch zu Dan, das ist vielleicht so ein Spiel, was er, glaube ich, sehr gerne mag, Stalker. Interessant wäre, weil auch diese ganze Thematik mit Tschernobyl, Osteuropa in den vergangenen Jahren auch mehr an Popularität gewonnen hatte. Man hatte die Serie Tschernobyl, man hat halt ein bisschen so diesen osteuropäischen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Osteuropäische in den Serien mehr aufgegriffen wird und das könnte interessant sein, wäre aber auch nischig, weil das ist auch ein Spiel, was halt wirklich nur Hardcore-Leute kennen oder noch kennen oder
auch die gespielt haben. Ja, das wird dann jetzt vielleicht anders, wenn jetzt das zweite Stalker rauskommt, irgendwann mal.
Irgendwann,
fingers crossed. Ja. Erik hatte ja auch jetzt angesprochen, oder beziehungsweise ihr drei hattet ja auch angesprochen, diese Filme, die sich peripher mit Spielen befassen. Das war auch quasi eine der ersten Sachen, die ich zu dir gesagt habe, als wir halt darüber nachgedacht haben, über Spiele, Verfilmungen zu sprechen. Einfach weil das der wohl beste für meine Begriffe Film, wenn es um Spiele geht, ist für mich tatsächlich Wreck-It Ralph, also Ralph reicht's, weil es eine Story erzählt, die unerzählt bleibt normalerweise, nämlich die der Bösewichte, ne? Und auch eine hervorragende Moral hat und eine hervorragende Erzählung ist für sich und diese Charaktere so glaubwürdig sind und auch wenn es jetzt kein Ralf-Spiel gibt, also diese Spielfigur nicht gibt, sondern das halt alles frei erfunden ist und in dem ganzen Film dann einfach auch jede Menge andere frei erfundene Figuren auftauchen, neben bekannten Figuren, einfach nur, weil das halt lustig ist, wenn Sonic mit Ralf spricht oder wenn jemand sich darüber lustig macht, dass Mario schon wieder irgendwo irgendwas hat liegen lassen. Es ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die ich beispielsweise mit meinen Eltern sehen konnte und die trotzdem diese Hintergründe verstanden hatten und verstanden haben, warum das so faszinierend ist mit halt Spielfiguren und dass es diese Dichotomie gibt zwischen Held und Bösewicht und bloß weil du ein Bösewicht bist, heißt das ja nicht, dass du ein böser Wicht bist. Und da wird einem richtig warm ums Herz, ja. Und von daher auf jeden Fall, also der erste Teil vor allen Dingen, jetzt der zweite ist wieder schwächer und vor allen Dingen deshalb schwächer, weil ganz viel von dem, was wir über die Figuren, die beiden Hauptfiguren wissen, in diesem Teil dann wieder komplett über Bord geworfen wird. Also Ralph ist dieser aufbrausende Kerl, der trotzdem irgendwie ein Herz hat und trotzdem der Gute sein will. Und das geht irgendwie in den zweiten Teil wieder komplett verloren. Und von daher, den kann man sich eigentlich fast schenken, aber der erste ist halt wirklich zum Schauen.
Ja. Ein Film, der mir noch eingefallen ist, wobei es jetzt wohl keiner ist, der zu den besseren oder zu den guten Filmen wirklich gehört. Hast du mal Sucker Punch gesehen?
Nein.
Das ist ein Film von Zack Snyder aus dem Jahr 2011. Ja. Mit unter anderem Emily doch, Browning.
Wie? Da ist doch der mit dem Mädchen mit dem Sturmgewehr als Prothese, oder?
Nee, das ist Planet Terror, glaube ich, meinst du. Das ist, glaube ich,
schon. Das kann auch sein, ja.
Moment, ich versuche mal hier gerade dir das Filmplakat zu zeigen, damit du vielleicht irgendwie ein, oder die, drehen wir das hier mal, ohne dass jetzt die Kabel rausfliegen.
Hm. Okay.
Sagt dir das irgendwas?
Nö, gar nicht.
Das ist ein Film von Zack Snyder mit halt fast nur Frauen im Maincast und das ist einfach ein kompletter, ich würde sagen, Style over Substance, also wo halt wirklich einfach diese Stilistik und diese ganze Bombastik ausschlaggebend ist und einfach diese Anleihen oder dieses Feeling aus Videospielen, noch ein bisschen Anime mit reinfließen, wo halt jedes Level sozusagen, also sie durchläuft wirklich halt Level, die halt andere Thematiken haben und auch eigentlich Endgegner haben, also wirklich dieses Level-System mit Bossen aufgegriffen wird, das Ganze aber halt im Setting, eigentlich sind sie alle in einem Asylum, glaube ich zumindest, also irgendwie so einer Irrenanstalt und arbeiten mit diesem Gedöns halt ihr Trauma oder irgendwie den Ausbruch aus dieser Welt ist halt irgendwie Meta und doch nicht Meta. Es ist jetzt ein Film, wie gesagt, Style
klingt nach einem äußerst anstrengenden
Film. Nö, das ist einfach nur ein komplett, also anstrengend im Sinne von halt, wenn man Action und überladene Bildgewalt mag, kann er Spaß machen. Wenn man Inhalt erwartet und irgendwie ein bisschen vielleicht gute Dialoge, nö. Das ist einfach ein Film, der ballert nur und zeigt halt junge, attraktiven Frauen in halt irgendwie Kampfgeschehen mit Waffen und allem drum und dran. Wie gesagt, das ist halt ein Film, der basiert, also der nimmt halt die Inspiration halt von Videospielen, macht noch ein bisschen Anime mit rein, bildgewaltig, Action und Gutes. Man muss nicht gesehen haben, aber wenn man mal so ein Gehirn aus Film sich anschauen will, der irgendwie ein bisschen was mit Videospielen zu tun hat, kann man sich den anschauen, aber da sieht man auch so ein bisschen diesen Stil, diese Bildästhetik, die Zack Snyder halt auch in seinen anderen Filmen mit reinbringt. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Zack Snyder ein Regisseur ist, der was kann, aber oft nicht so ganz gute Sachen abliefert. Die ganzen DC-Sachen bin ich jetzt kein großer Fan von. Mhm. Aber ja, er hatte noch was über 30 Mal hat er gemacht, der gute Mann. Nein, aber Filme wie zum Beispiel Watchmen gehören halt wirklich zu meinen Lieblingsfilmen. Es ist immer noch die in meinen Augen beste Comic-Verfilmung, einfach nur, weil man das Comic genommen hat, den Comic genommen hat und 1:1 einfach nur verfilmt hat, fast. Oder auch 300. Diese Filme funktionieren. Aber das sind auch, also speziell 300 ist auch ein Film, der über den Stil kommt, über die Stilistik kommt und jetzt weniger über den Inhalt.
Ja.
Und das erkennt man, diese Handschrift, diese Thematik, also dieses
Schema
erkennt man auch in Sucker Punch.
Verstehe. Ja, nee, also auf jeden Fall danke, Erik, für die Wortmeldung. ich bin auch absolut einverstanden. Ich fand es seltsam, also keine Ahnung, scheint so, als müssen wir diesen Rampage-Film uns offensichtlich ansehen, keine Ahnung.
Ja.
Scheint ja dann gar nicht mal so schlecht zu sein. Auch diesen Lara Croft-Film, gibt es beide vermutlich auf Netflix oder sonst wo zu sehen?
Also normalerweise, wenn ich hier jetzt das eingebe, Rampage, kann es sein, dass ihr es anzeigt hier mit, hier sieht es so aus, als würde es Rampage aktuell nur bei Google Play geben und anderen Sachen.
Er ist ja vielleicht zu rezent. Einen, den wir, glaube ich, vergessen haben.
Kann gut sein.
Aber ich glaube auch einfach, dass da die Grenze zwischen Spiel und Film und Comic und so weiter auch schon wieder zu verschwommen ist. Scott Pilgrim.
Ja, aber der basiert ja wiederum auf dem Comic.
Das meine ich, ne? Also das ist quasi das Spiel zum Film, der Film zum Comic, der Comic zum Spiel, ne? Das meine ich. Da sind die Grenzen einfach so schwammig, ja, dass es deshalb vermutlich nicht in der Liste aufgetaucht ist von, genau, Spieleverfilmung. Fand ich aber auch definitiv eines der besseren Filme mit dem Thema Spiel. Ja. Und auch da ganz, ganz klar ein, ich weiß noch nicht mal, ob man den Film wirklich als Geheimtipp bezeichnen kann.
Doch irgendwo, weil er ist an vielen Leuten ein bisschen vorbeigegangen, beziehungsweise die haben, ich glaube ja, also er ist zwar, er gilt als ein Film, den man sich anschauen muss, als popkultureller Film ist er halt schon eine gewisse Größe, aber es ist ein Film, der jetzt, glaube ich, am Mainstream vorbeigegangen ist.
Ja, am absoluten Mainstream ist er ziemlich sicher vorbeigegangen.
Und deswegen ist es immer noch ein Film, den man halt vielleicht vielen Leuten ans Herz legen kann. War jetzt vorhin kurz abgelenkt, weil ich noch nachgeschaut hatte, Tomb Raider gibt es scheinbar aktuell bei Amazon Prime Video im Abo.
Okay.
Muss man da mal reinschauen, vielleicht ist es auch im Abo drin und trotzdem muss man nochmal bezahlen, ist aber den manchmal ein bisschen seltsam.
Ja, vermutlich gibt es den einfach nur hier nicht, weil wir so ein dritte Weltland
Genau, wir sind. Haben ja auch Xbox, also laut Microsoft gibt es ja kein Luxemburg irgendwie, weil das ist, wo wir halt
deshalb ist das Büro tatsächlich haben. Eine berechtigte Frage, ob man jetzt sagt, gibt es das hier denn überhaupt auf Amazon, weil bloß weil
also normalerweise, was
in der freien Welt gibt, heißt das ja nicht, dass es es auch in Luxemburg gibt.
Das Ding ist ja, wir hängen ja mit an Deutschland mit dran, das heißt, wenn es bei Amazon, bei Amazon Prime Video, wenn es in Deutschland den Film gibt, gibt es normalerweise auch hier. Nein?
Nein.
Okay.
Dafür gibt es jede Menge Scheiß auf Französisch.
Das
kann,
haben wir auch.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es den Quatsch in Deutschland im Prime-Abo gibt. Also von daher, da ist irgendwas nicht richtig.
Jedenfalls, je nachdem, wo ihr wohnt, Schweiz, Österreich, ja, sonst genau. Irgendwo Deutschland. Und
wie gesagt, irgendwo in der freien Welt kann man die Dinger garantiert sehen, halt einfach in dem Terrorland hier nicht.
Vielleicht doch.
Bananenrepublik, ja, kann sein.
Wie gesagt.
Finde ich dann heute Abend raus. Ich habe jetzt heute Abend ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt nach Hause komme, schaue ich mir dann direkt mal an, ob es den Film gibt.
Ich werde heute Abend vermutlich, um ein bisschen Werbung zu machen und Werbepartner hier, ne? Disney Plus heute, also wir sind heute, kurz Info, je nachdem, wann ich wieder das Ding hier raushauen werde.
Diese Folge ist gesponsert von niemandem.
Genau, mal wieder. Nein, wir sind heute der 15. Januar, an heutigen Tag kommt von Disney Plus.
WandaVision, ne?
Genau, ja. Und da bin ich bin doch interessiert, weil die Trailer habe ich mir ein bisschen angeschaut, sieht doch irgendwie mal ein bisschen was anderem aus. Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau sein wird.
Was ist das eigentlich? Ist das irgendwie so alternative Parallelwelt, Zeitreise, Marvel-Gedöns? Ne?
Kann gut sein. Ja. Es wird ja auch eine Loki-Serie geben, wo halt auch dieser Alternativ-Timeline-Loki durch die verschiedenen Welten springt, obwohl ja der Main-Timeline-Loki irgendwann gestorben ist. Also keine Ahnung. Es ist einfach nur, sie nehmen Charaktere aus dem MCU und machen damit Serien. Ich habe kein Problem damit, solange die Qualität stimmt. Mag ja eigentlich MCU-Sachen zum gewissen Teil. Oder mir ist niemand, der sagt, mein Gott, das sind die besten Filme. Bei weitem nicht. Aber ich werde es mir anschauen heute Abend. Und
kann nicht schaden. Wenn die Qualität ungefähr so ähnlich ist wie bei diesem Mandalorianer-Dingsbums. Also keine Ahnung. Jeff ist jetzt fast in Ohnmacht gefallen.
In den Himmel aufgestiegen, wollte ich jetzt sagen.
In den Himmel aufgestiegen und hat die Engelschöre singen hören. Ja. Also du findest Mandalorian super großartig.
Oh ja.
Gut, okay. Ich finde ihn okay.
Okay.
Aber im Vergleich zu den letzten Star Wars Filmen ist es halt wesentlich, wesentlich besser. Also so weit, als dass man sagen würde, das da ist tatsächlich, spielt tatsächlich in diesem Star-Wars-Universum. Die anderen Dinger, das sind irgendwie so Fieberträume eines totalen Wahnsinnigen.
Und ich hoffe ja immer noch, dass irgendwie dann so mal in Star-Wars Episode 10 rauskommen wird und dann wacht Luke aus dem Fiebertraum auf und das Ganze nur geträumt.
Wacht Jar Jar Binks aus einem Fiebertraum.
Nein, 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 bitte nicht.
Das ist der einzige, einzige Erklärung, warum das Sinn ergibt, was in den letzten paar Teilen passiert ist.
Nee, aber lass uns nicht das Star Wars Film, also
Für mich. Hast du den letzten überhaupt gesehen?
Ich weiß, ja, im Kino. Und warst du im Kino? War eigentlich eben beim Anschauen des Films, während des Anschauens, war ich eigentlich, weil ich fand 8 als Star Wars Film nicht gut, als Film für sich genommen, filmisch, hat er sehr gute Momente gehabt.
Ja, absolut.
Aber beim 9., ich war irgendwie, glaube ich, geblendet, weil ich war eigentlich zufrieden. Und im Nachhinein, je mehr ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, ich habe ihn nicht nochmal angeschaut, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, was ich da gesehen habe, was da passiert ist, umso schlimmer fand ich ihn. Was übrigens auch das Ding war beim 8er, da fand ich ihn auch dann irgendwann schlimmer, als ich ihn schon gefunden hatte. Und dann irgendwann nach Analysen wieder etwas besser, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich gesagt habe, als Film für sich genommen, abgekapselt vom ganzen Rest, hat er seine Momente und trotzdem. Es gibt Leute, denen ich folge, die halt Episode 8 für den besten Star Wars Film halten, wo ich einfach nur sage, nein. Aber
es gibt Menschen, die essen Vaseline auf Toast.
Okay, ist das jetzt das Schlusswort für heute?
Kann
gut sein.
Es geht nur noch bergab. Also die Konzentration ist weg.
Nee, also es ist auch, glaube ich, jetzt offiziell die längste Folge, ja. War auch zu erwarten, ja. Mit dem
Cyberpunk und mit nochmal dem Filmthema. Wir hatten reichlich zu reden. Es gibt auch noch sehr viele andere Dinge, über die ich eigentlich ganz gerne sprechen würde. Also ich habe mir beispielsweise ein bisschen mehr Zeit reingesteckt in Teardown. Aber da können wir dann einfach nächstes Mal drüber sprechen. Das läuft auch nicht weg.
Aber es ist sehr gut, dass du noch ein Spiel hast für die Zukunft, weil bei mir ist aktuell wenig am Spielehimmel zu sehen. Wollte eigentlich auch auf die nächsten Wochen nochmal ein bisschen eingehen, was da rauskommt. Da kommen Sachen, aber...
Also jede Menge. Teardown, wie gesagt, Project Wingman, 4 Jahre habe ich drauf gewartet, gebackt und ist jetzt halt, ne? Es gibt genug und noch und nöcher zu erzählen, von daher die Themen gehen uns nicht aus.
Ja, wollte nochmal so auf so eine Handvoll an alten oder älteren Spielen nochmal eingehen, wenn wir irgendwann mal so ein Loch haben. Im Vorfeld versuche ich dann trotzdem mal wieder das bisschen aufzuarbeiten. Will auch vielleicht mal irgendwann so ein bisschen, wenn das aktueller wird, nochmal über Mass Effect sprechen, weil das eine Reihe war, 1 bis 3, die mir sehr am Herzen lag, wobei ich sagen muss, dass mit jedem Teil das Ganze für mich zumindest abgenommen hatte. Ich fand halt Teil 1 wegen dem Kampfsystem eigentlich am stärksten und aber mit Andromeda.
Spaß dir auf. Spaß dir auf. Ich darf ja jetzt auch nicht über Teardown sprechen, ja. Also spaß dir auf, verdammt nochmal.
Dann, wenn
also
nicht umbringt, dann hören wir uns in ein paar Wochen.
Wir hören wieder. Uns dann in ein paar Wochen. Danke an alle fürs Zuhören. Danke auch an Erik für die...
vor allem an Erik und sein Team.
Genau, für die Aufnahme, die Einsendung, auf jeden Fall.
Hört den Kinocast. Kinocast,
genau. Sehr gut. Kinocast hören, die Folge gesponsert vom Kinocast.
Eigentlich ja.
Ja, und dann hört man sich nächstes Mal.
In dem Sinne, ja, gehabt euch wohl. Spielt viel. Habt eine schöne Zeit.
Spielt viel und sagt uns dann, wie es war.
Genau.
Ciao.
Bis dann, tschüss.